Ihr mutigen Hörerinnen und Hörer, willkommen zu unserem Podcast Schocker mit Schlogger. Denn die Comic-Künstlerin Schlogger ist nicht wie ihr. Sie ist ein echter Feigling und hat sich trotz Liebe zum Film um die meisten Horrorfilme herumgeschlichen. Damit ist jetzt Schluss! Ihr habt entschieden, welchen Kultfilm sie sich zum ersten Mal ansehen musste. Seid nun dabei, wenn Stu alle grausamen Details aus ihr herausquetschen wird. Möge der Spaß beginnen!
Ist es heiß in Deutschland? Zumindest jetzt, wo wir das gerade aufnehmen. Bitte verzeiht uns das. Und bevor ich jetzt Schlocki begrüße, sage ich auch direkt, falls ihr bei mir ein seltsames Geräusch hört, das ist mein Ventilator. Und ich werde ihn nicht ausschalten. Das könnt ihr mal vergessen. Ich habe euch alle da draußen wirklich unglaublich lieb, aber mein Ventilator, den habe ich lieber. Deswegen tut mir leid. Und jetzt erstmal Hallo an Schlocker. Hallo Schlocker.
Hallo, lieber Stu. Ich höre den Ventilator gar nicht. Also ich glaube, der darf in Ruhe anfangen.
Ja, weil er steht so ein bisschen hinter meinem Monitor. Und ich habe meinen Stuhl auch ein bisschen höher gestellt, um so ein bisschen was von der Kälte abzubekommen, aber es kommt nicht so richtig was durch. Man muss aber auch sagen, wir nehmen das ja hier auch am heißesten Tag des Jahres bislang auf. Es ist zwar schon abends, ja. Aber puh, also angenehm ist es noch nicht. Wie ist es denn bei dir im hohen Norden?
Hier im hohen Norden hat es auch 37 Grad, aber es geht eigentlich. Ich mag es auch sonnig. Also ich habe da nicht so ein großes Problem damit. Aber es schwankt schon schnell. Also ich glaube, 33, 34 Grad, damit komme ich noch klar. Aber sobald es darüber geht, bin ich auch dann irgendwann bald am Leiden. Ich wollte hier auch noch was kurz sagen. Falls ihr uns auf YouTube seht, ich bin hier in dem Land des nicht ganz so guten Internets. Das heißt, es kann sein, dass ich irgendwann meine Kamera ausmache, um die Bandbreite ein bisschen zu schützen. Also falls ich weg bin, dann liegt das am schlechten Internet. Also nur, falls mein
und,
Bild ist.
Ich habe wie immer.
Die Stimme wird weiter im Äther schwimmen.
Ja. Meine Kamera kennt ihr schon, die ist scheiße. Kauft mir eine neue, wenn ihr wollt. Ansonsten bleibt das erstmal so. Ja. Schlocki, wie geht es dir? Allgemein, außer diesem Wetter. Wir haben uns ja gefühlt Ewigkeit nicht gehört. Also für unsere Fans da draußen ja einen Monat.
Ja, also wir haben uns wirklich sehr lange nicht gehört. Normalerweise machen wir auch viele andere Podcasts zusammen, aber irgendwie sind die letzten Wochen nicht so von Kino geprägt wie sonst bei mir. Das wird aber auch besser werden, wahrscheinlich vor allem dann, wenn das Wetter wieder schlechter wird. Und ich kann es ja hier exklusiv auch sagen, ich schreibe auch gerade an einem neuen Buch und das nimmt mich gerade ein bisschen ein. Ja, Insider-Info.
Ist es ein Roman oder ein Sachbuch?
Wie immer, ich glaube, ich könnte keinen Roman schreiben. Es ist ein Sachbuch.
Okay.
Wieder was Gefühliges, Kommunikatives.
Hör doch mal auf mit der Kommunikationsscheiße, wenn wir das hören. Ist ja furchtbar. Ist ja schlimm. Na, okay.
Dafür sind wir doch nicht hier. Ja. Und dir, lieber Stu, wie geht's dir?
Ja, ich erwähnte es bereits, es ist heiß. Ich bin nicht für das Wetter gemacht. Wer ist sie? Dieses T-Shirt war mal hellblau. Ich war heute und gestern unterwegs und auch immer so, dass ich wirklich so um die Mittagszeit wieder nach raus musste. Und wer schon mal an einem Bahnhof gestanden hat, mittags um 13 Uhr, wo es keinen Schatten gibt mit 39 Grad und dann kommt die Durchsage, der Zug fällt aus. Ein Traum.
Das ist wahrer Horror. Ja.
Und dann fährt man halt alternative Routen. Man muss also statt mit der Regionalbahn dann mit Bus und S-Bahn fahren. Und dann kommt man natürlich genau in die Rush-Hour der Schulkinder. Und dann stehen wir so eine halbe Stunde in so einer S-Bahn mit lauter Sechsklässlern. Das ist ich bin alt und verbittert. Ich weiß, aber Gott, es war nicht schön. Aber ja, es war.
Aber jetzt bist du hier. Morgen ist ja wieder 15 Grad kälter. Da ist der Sommer auch schon wieder vorbei erstmal vielleicht, bis er dann im September nochmal voll ausholt. Und wir sind jetzt hier, um über die wichtigen Themen des Lebens zu reden, nämlich Horrorfilme.
Genau. Und ich hätte im Vorfeld schon eine Frage. Ich bin nämlich sehr gespannt. Und zwar geht es um einen Horrorfilm. Ich habe gerade das Startdatum nicht vor Augen, aber er startet vermutlich kurz nach unserem Podcast Bring Her Back, der neue Film der Filippo-Brüder.
7. August.
Vielen Dank, meine Liebe. Das heißt, er startet 3 Wochen im Podcast. Ist ja auch in der Nähe. Ich hatte dich für die Presseaufführung angemeldet und du wusstest nicht, ob du willst oder ob du kannst. So, und deine Presseaufführung war gestern, meine war heute. Und jetzt habe ich diesen Film gesehen und ich kannte den Vorgängerfilm, also den ersten Film des Regieduos, den Talk to Me, den mochte ich auch sehr gerne. Und der hatte schon ein paar echt heftige Szenen, wie ich fand. Jetzt habe ich den neuen gesehen. Er hat extrem heftige Szenen. Und als ich die gesehen habe, die übrigens auch bei mir gewirkt haben, war ich so, oh, wenn Schloggy das gesehen hat, ist die durch. Und du hast mir nicht verraten, ob du ihn gesehen hast. Und ich möchte jetzt wissen, hast du es getan? Und wenn ja, es tut mir leid.
Also Bring Her Back, das ja, ich hatte auch vorher gehört, ja, das ist von den Talk to Me-Machern, aber ein Kollege von uns, der in die PVs mitgeht, also die Pressevorstellung, meinte eben, boah, Bring Her Back, das ist nochmal ein ganz anderes Level an Gewalt und Brutalität oder was auch immer. Das heißt, der Name Bring Her Back war mir schon irgendwie, das hat er schon vor Wochen gesagt, der hing mir irgendwie schon im Kopf. Talk to Me habe ich nicht gesehen und dann ist aber diese gefährliche Mischung, die auch zu diesem Podcast hier geführt hat. Ich will keine Horrorfilme gucken, aber ich bin einfach auch viel zu neugierig. Ja. Und bei Bring Her Back war es so, da habe ich mir tatsächlich dann den Trailer angeguckt. Also als die Einladung zu den Pressevorstellungen reinkam, habe ich mir den Trailer angeguckt und habe entschieden, ne, das gucke ich nicht. Nö. Also ich rede jetzt, wir werden hier über den Inhalt von Bring Her Back sprechen, spoilerfrei, glaube ich, aber es geht trotzdem um den Inhalt, also falls ihr nicht wissen wollt, um was es geht, es gibt am besten ein bisschen vor. Und da sieht man schon im Trailer, es geht um eine Mutter, die, also ich meine, das ist ja auch der Titel, eine Mutter, die ihr Kind verloren hat und das eben zurückbringen will. Darum geht's ja, das erfährt man ja im Trailer direkt schon. Und da dachte ich schon, nee, das tue ich mir nicht an und das in Kombi mit Brutalität, nee. Und dann hast du eben gesagt, sag mal, ich habe dich einfach mal zur Pressevorstellung, ich habe dich da angemeldet in Hamburg. Und dachte ich, boah, ey, du Scheißtyp, was machst, was fährst du da für einen durchtriebenen Plan? Und was ich dann gemacht habe, ist, glaube ich, der absolute Horror für jeden Cineasten. Ich habe mir nämlich im Vorfeld alles durchgelesen, was in diesem Film passiert. Ich dachte, okay.
Also so Wikipedia gegangen, weil in den USA läuft das schon. Ich glaube, da ist der Wikipedia-Artikel schon komplett mit Handlungen und allem Bibapo.
Genau, auf dem englischen Wikipedia steht wirklich von A bis Z, was in dem Film passiert. Ich habe mir Rezensionen auf Letterboxd durchgelesen, auch wo Spoiler war, habe ich alles weggeklickt. Ich lese mir das alles durch. Ich will ganz genau wissen, was in diesem Film passiert, um eben noch mehr einschätzen können, ob ich das aushalte. Und es ist tatsächlich so, ja, ich habe diesen Film gesehen.
Okay, pass auf.
Ja.
Ich habe ihn heute halt auch gesehen. Ich saß mit Kollegen, Kolleginnen so in einer Reihe und die erste Szene, die auch für mich hart war, war die mit dem Messer und den Zähnen. Ich gehe jetzt nicht näher darauf ein. Also, aber du weißt. Und du hast, also Gratulation, irgendwie bist du hier drin irgendwie fest gespeichert, weil mein erster Gedanke war, oh Gott, wenn Stocker das sieht, oh Gott, die Arme.
Ja.
Und das war nicht das Einzige, also dass ich das gedacht habe bei dem Film.
Nee, das war, also ich muss ja tatsächlich sagen, es gibt ja so, ich würde sagen, drei Gewaltspitzen in dem Film. Das eben mit dieser Honigmelone, dann was anderes mit Essen.
Tischkante, ja.
Und noch was mit Essen. Also es sind drei Sachen mit Essen eigentlich.
Es ist halt sehr viel mit Selbstverletzung. Das ist, ich glaube, Selbstverletzung hat bei mir auch so, das kriegt mich.
Ja, und bei denen habe ich natürlich durchgehend weggeguckt. Also auch wenn man nicht vorher gelesen hat, was wann passiert, weiß man schon, wann man weggucken muss, finde ich. Und es ist ja nochmal was ganz anderes, ob ich lese, was passiert und dann also es war tatsächlich so, als der Film dann losging, dachte ich so, ach so sehen die zwei, sehen Andy und Piper aus, weil ich hatte sie ja nur gelesen und ich hatte sie mir dann ganz anders vorgestellt und dann dachte ich, ach, die sind aber süß. Also bei diesen drei schlimmen visuellen Szenen, da habe ich weggeguckt und später kommen ja auch noch Sachen, die einfach unangenehm sind und es geht ja auch viel um Gaslighting, da habe ich schon auch, da muss ich nicht weggucken, aber da fand ich schon es sehr unangenehm. Und jetzt, also ich habe euch gesagt, ich habe weggeguckt bei den Szenen und wenn man die nicht gesehen hat, dann fand ich den Film tatsächlich gar nicht so schlimm.
Okay.
Also der war nicht gruselig, der war für mich nicht anspannend, also es war. Also bei Longlegs zum Beispiel, ich will jetzt nicht sagen, dass Longlegs der bessere Film ist, aber bei Longlegs war ich die ganze Zeit angespannt, weil irgendwie so eine krasse Atmosphäre war. Und Bring Her Back ist irgendwie kein gruseliger Film. Weißt du, was ich meine?
Ja, also ich fand den schon gruselig. Der war nicht durchgehend für mich gruselig, aber der hatte wirklich unangenehme, creepy Szenen, auch weil da ja noch so ein anderes Kind rumläuft, wo
Das Kind ist gruselig,
wo ich aber ganz cool finde, weil der auch irgendwann so den Switch bekommt, dass dir manche Sachen, wenn du die verstehst, dann diejenigen auch leid tun. Ich glaube, das ist es, also gerade dieser emotionale Punch, dieser Film mehrfach hat, ist schon echt krass. Also da passieren...
Das ist natürlich doof, weil ich das ja alles wusste. Ja, ja, also, ist echt mies. Also ich glaube, ich darf den Film eigentlich gar nicht bewerten, weil ich vorher schon...
Pass auf, es gibt zum Beispiel eine Szene, und ich sage jetzt nur, gegen Ende mit einer Pfütze. Das war so, das hat mich komplett überrascht, dass das so passiert, dass das Schicksal dieser einen Figur einfach ist. Das, damit habe ich nicht mehr gerechnet. Und halt eben, Sadie Hawkins ist eh eine Bank. Ich finde es halt cool, dass sie für diesen Film ihre Rolle der Mutter in Paddington 3 aufgegeben hat. Ja. Aber sie bleibt deine Mutter, so viel kann man sagen. Und also ich fand den schon echt sehr, sehr gut, auch super inszeniert. Also wenn dafür, dass es der zweite Spielfilm ist und die Jungs angefangen haben mit YouTube-Videos, ich glaube, ich muss mit YouTube auch mal anfangen. Das scheint wirklich ja die Craft zu bilden und bin sehr gespannt. Also es ist kein Film, der jetzt in der Hinsicht überrascht, dass der ja irgendwie irgendwelche Twists raushaust. Ich meine, der Titel alleine sagt dir eigentlich schon, worum es eigentlich geht. Aber der hat halt wirklich sehr viele, auch in Anführungszeichen, emotionale Visuals, die aber auch verstörend sind. Also gerade das letzte Bild ist halt schon echt heftig. Und es klingt jetzt blöd oder seltsam, aber ich mag halt, wie sie Gewalt inszenieren, weil die ist halt wirklich echt schonungslos, die ist auch unangenehm, aber sie hat auch immer eine Art Mehrwert. Also es gibt, also ja, das kann ich jetzt nicht verraten aus Spoilergründen, aber es gab gegen Ende nochmal so einen Gewalthauch, den ich auch echt verstörend fand. Und auch da hat es wieder mit Selbstverletzung zu tun. Und das ist, glaube ich, so, was sich auch jetzt bei denen durchzieht. Ich habe jetzt so, die haben nur einen Talk to me gemacht und den, aber bei denen ist die Gewalt immer verbunden mit Selbstverletzung. Und das ist schon, es ist hart. Mhm. Also ich finde den Film tatsächlich härter als viele andere Splatterfeste, weil der halt eben noch diese emotionale Verbindung hat. Und du hast schon gesagt, die beiden Hauptfiguren, Piper und der Bruder, übrigens die Rolle von Piper, Andy, ist eine Blinde und die wird auch wirklich von einer blinden Person gespielt. Das merkt man auch und die macht auch einen guten Job.
Fand ich auch cool.
Und was halt auch ganz toll ist, das machen sie nicht häufig, aber manchmal tun sie es, das fand ich ganz famos. Du erfährst ja recht früh, dass die Piper nicht komplett blind ist, sondern dass sie halt so Schatten wahrnehmen kann, so dazwischen hell und dunkel unterscheiden.
Das ist übrigens oft so bei Blinden. Also die sehr viel mehr Blinde, als man denkt, die sehen ja nicht schwarz, sondern die sehen halt Schemen auch oft.
Jetzt. Und es ist halt total interessant, dass es manchmal so Szenen gibt, die so aus ihrer Perspektive gedreht sind. Das heißt, du weißt ungefähr, was ist, aber du siehst es halt nur so ganz schemenhaft, so ein bisschen grob, ich sag mal, verpixelt oder so, kann man es grob beschreiben. Hm. Oder auch so Kleinigkeiten, wenn sie so durch die Wohnung läuft und mit der Hand so an der Wand entlang streifst oder so. Das ist schon echt toll. Also ich muss sagen, ich fand den anfangs vielleicht gut und je mehr ich drüber nachdenke, ich glaube, ich mochte den sogar sehr gerne. Also
der ist auf jeden Fall sehr gut gemacht und ich fand die Schauspieler alle gut. Also die haben sehr gut gecastet. Fand ich alles richtig gut. Und auch dadurch, dass ich ja, wie gesagt, wusste, was passiert, konnte ich den Film ja schon so sehen, als hätte ich ihn schon mal gesehen. Also konnte dann auf ganz andere Sachen achten.
Weil also wenn ich mich für solche Sachen anmelde, schicke ich dir gleich einen Wikipedia-Artikel mit.
Nein, also so sollte man eigentlich keinen Film behandeln. Das ist richtig scheiße, wie ich diesen Film behandelt habe, aber es ist ähnlich wie bei Midsommar, sonst hätte ich ihn gar nicht gesehen, aber ich möchte hier keine Empfehlung aussprechen oder das, was ich getan habe, irgendwie als positiver hinstellen, als es ist. Ihr dürft mich dafür hassen, aber sonst hätte ich für mich den Film gar nicht ausgehalten.
Hier wird niemand gehasst. Das ist eine hassfreie Zone. Hassen könnt ihr woanders. Übrigens, Midsommar, weißt du, was echt kacke ist? Ich hätte nächste Woche die Chance, den Director's Cut auf der großen Leinwand zu sehen, aber ich kann da nicht. Das ist sehr ärgerlich. Dafür gucke ich aber darauf die Woche Hundreds of Beavers im Kino und der Regisseur ist anwesend. Wir müssen ja mal gucken. Also es ist gerade so eine Kinotour durch Österreich und Deutschland. Vielleicht, wenn ihr das hört, ist sie noch. Ich glaube, die machen irgendwie 20, 30 Städte. Also wer den Film noch nicht gesehen hat und ihn nochmal sehen möchte, das wäre für mich eine Empfehlung, auch wenn es kein Horrorfilm ist.
Hundreds of Beavers, ja, das war mein Film des Jahres letztes Jahr. Und ich war ja gerade auf dem Fusion Festival zur Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und da gibt's auch ein Kino. Das ist in so einem Hangar drin.
Ich weiß.
Und da haben die wie bitte?
Also ich habe einen guten Freund, den Markus. Hallo Markus. Der ist war so ein richtiger Festivalgänger und der ist großer Fusion Festival. Der hat mir schon so viele Kriegsgeschichten erzählt und ich weiß von den Festivals alles ohne da gewesen zu sein.
Ja, aber pass auf, welche Filme da liefen. Also die haben gezeigt, das läuft dann meistens so ab 1 Uhr und dann laufen halt die Filme durch bis 10 Uhr morgens. Also dass du, wenn du Feierpause machen kannst, es lief The Substance, Hundreds of Beavers, Des Teufels Bart, es lief Eraserhead, Mulholland Drive, Twin Peaks, Fire Walk With Me und Lost Highway, also die vier Lynch-Filme. Also mehr als das, die letzten vier waren Lynch-Filme, so rum. Und es lief Nosferatu von 1922 mit einer Live-Orgelbegleitung. Und Kneecap lief auch.
Ja, gut.
Geil, oder?
Da muss ich ja gar nicht aufs Konzert gehen. Also da wäre ich ja einfach da geblieben.
Ja, genau. Also ich habe Substance reingeguckt. Bei Kneecap wollte ich mindestens ein Lied mitkriegen, weil der war ja so geil energetisch. Und das Nosferatu habe ich leider verpasst. Das hätte ich auch ziemlich cool gefunden.
Okay. Ja.
Aber Hundreds of Beavers auf jeden Fall, den fand ich großartig. Den super, super. Hast du denn noch andere Filme gesehen seit unserer letzten Aufnahme?
Ja, schon.
Die erwähnenswert.
Aber tatsächlich, glaube ich, keinen wirklichen Horror. Wobei, ich habe meinen Film des Jahres gesehen. Was? Ich höre dich nicht. Also nur sehr stockend.
Warte. Ja, sagt hier scheiß Internet. Ich mach mal Kamera aus.
Ja, also ich sehe dich jetzt wieder. Also jetzt sehe ich dich nicht mehr.
Jetzt mach ich Kamera aus.
Machst du Kamera aus?
Habe ich Kamera ausgemacht.
Gut. Ja. Soll ich Kamera auch ausmachen? Oder soll
mach du die Kamera auch mal aus?
Gott, Kamera ist.
Also, wir haben jetzt die Kameras ausgemacht, weil mein Internet anscheinend zu schlecht ist. Aber was hast du zuletzt gesehen, was in die Horrorrichtung passt?
Also es ist kein Horrorfilm, aber der hatte Momente, die mich wirklich stark verstört, aber auch fasziniert haben. Es ist ja, geht bei mir immer oft hier so Hand in Hand, dieses Faszinierende und dieses Verstörende. Und das ist der Film von Mascha Schelinski, die wurde ja in Cannes ausgezeichnet mit dem großen Preis der Jury, nämlich In die Sonne schauen, der jetzt Ende August erscheint. Und das ist, glaube ich, mein Film des Jahres bislang. Also ich habe dem jetzt wirklich 5 von 5 mit Herz gegeben. Den fand ich also so richtig famos. Also so richtig, so bam, richtig famos. Aber er ist kein Horrorfilm.
Ich habe noch nie davon gehört. Ich weiß nichts darüber.
Es ist auch echt schwer, über den Film zu reden, weil die Handlung ist einigermaßen, ich sag mal, komplex. Ich glaube, mit einem Wort beschrieben kann man sagen, es ist ein Jahrhundertfilm. Es geht halt um die Geschichte eines Bauernhofs und es sind halt quasi vier Geschichten, die so miteinander verwoben sind. Die eine spielt 1910, die andere spielt so um den Zweiten Weltkrieg, die andere.
Okay, say no more. Okay. Ja, ich bin gespannt. Okay, also den hast du gesehen und ist dein Film des Jahres, In die Sonne schön.
Genau, genau. Und der hat wirklich famose Momente. Ich werde ihn auch nochmal angucken. Du weißt, dass der Film gut ist, wenn du nach der Pressevorführung rausgehst und der Kinobetreiber hat ihn auch geguckt und sagt so, dass er den jetzt auf jeden Fall ins Programm aufnehmen muss.
Oh, krass, ja. Ja, okay, den halte ich, dann ist der auf meine Liste. Vielen Dank. Und wenn du sagst, dass ein Film gut ist, dann
ist das so, genau.
Dann ist das meistens
auch so. Das wird auch nicht hinterfragt. Wir. Also, das sei gesagt, es ist kein einfacher Film. Es ist kein Film, den man sich mal eben so angucken kann. Der erfordert schon eine gewisse Aufopferung, möchte ich sagen. Aber es hat sich gelohnt für mich. Es hat sich.
So, spontan klingt es das so Aufopferung im Sinne von Brutalist.
Also der geht jetzt nur 2,5 Stunden. aber also ich sag mal so, wenn du Brutalist gesehen hast und dem irgendwie 2 Sterne gegeben hast, sagst du, was war total langweilig und zu lang, ist, glaube ich, In die Sonne schauen auch nichts für einen. So viel kann ich sagen.
Okay, ja, das ist doch interessant zu wissen.
Ansonsten.
Okay, pass auf.
Ich kann auch sagen, ich habe Megan 2.0 gesehen, fand den nicht so cool. Ich habe Jurassic World Rebirth oder Wiedergeburt gesehen, fand ich furchtbar. Und ich mochte sehr 28 Years Later. So, das, glaube ich, kann ich jetzt hier noch so zum Thema Horror sagen. Ja. Und Together habe ich auch gesehen, der war auch gut. So, fertig, sorry.
Oh, ja, Together, da habe ich die PV verpasst, aber es kommt ja noch eine, habe ich gehört. Weil über den weiß ich auch gar nichts. Ich habe nur das Kinoplakat gesehen, an dem 2 Augen so nah aneinander sind, dass die Wimpern aneinander kleben. Und mehr weiß ich nicht über den Film. Finde ich geil. Ich bin ein bisschen neugierig. Aber zu 28 Years Later, den habe ich auch gesehen. Und ich weiß, dass der gerade sehr spaltet. Also es gibt die Fraktion, die findet ihn scheiße und die Fraktion, die findet ihn geil und irgendwie gibt es nichts dazwischen. Das ist ja die Definition von spaltet, ne? Und ich bin sehr froh, dass ich zu der Fraktion höre, die wirklich viel Spaß mit dem Film hatte, weil mich einfach die Inszenierung so krass abgeholt hat. Also ich fand den so energetisch, ich fand, der hat den Vibe von damals so cool mitgebracht. Ich mochte die Songs, die reingeflochten waren. Also ich fand auch manche Sachen richtig dämlich an dem Film, aber am Großteil hatte ich einfach nur Spaß und das gefällt mir. Und was ich richtig cool fand, ich kam ins Kino rein und ich habe schon mal Sisu gesehen, das ist ja dieser Film über den so einen schweigsamen Lonely Wolf, glaub, der.
Haben wir im Telestammtisch auch besprochen, oder?
Ja, haben wir auch.
Kommt der zweite Teil.
Und damals war es schon. Ah, also der ist schon ganz cool, siehst du? Hat coole Bilder auch alles. Und da saß ich im Kino mit so 15 anderen und plötzlich geht in die erste Bela Reihe, B. setzt sich Bela B. vorne hin. Genau. Und jetzt bei 28 Years Later war Bela B. auch dabei. Und da war ich so, oh Gott, Bela B. ist hier. Denn ich war schon auf Konzerten. Ich habe gerade sein Buch Fun gelesen. Ich bin so aufgeregt. Werde ich ihn ansprechen? Also ich habe es nicht hingekriegt. Ich dachte, ich habe mich die ganze Zeit unter Druck gesetzt. Sprich den doch an. Trau dich. Aber nein, der will bestimmt nicht gestört werden. Und tatsächlich habe ich nach dem Film mich dann getraut und bin zu ihm hingegangen, habe gesagt, du, ich habe dein neuestes Buch gelesen, eben Fun, und fand es sehr spannend zu sehen, weil du manchmal so schreibst, wie man es nicht einschätzen würde, weil es sind halt auch viele weibliche Protagonisten und es geht um eben die Musikszene und um eine Band, die eben Frauen ausnutzt, eben so im Sinne von, ist ja alles nur Spaß. Und das fand ich eben ganz interessant und da sind wir ins Gespräch gekommen und der war auch sehr nett und das war also ganz entspannt, der war auch sehr offen, der fand 28 Years Later auch cool, dem hat es alles Spaß gemacht und das war dann ein, da war ich sehr stolz auf mich, dass ich mich getraut habe, den anzuschauen.
Hat er dann auch ja. gesagt so, hey, das ist doch total toll, ich habe dein Buch Streitsam auch gelesen, super, lass mal was das zusammen machen.
Stu, wäre das schön gewesen. Genau, also das habe ich gesehen, 28 Years Later, und den mochte ich auch, obwohl der vor allem das Ende ist so. Also,
ja, aber das mag ich halt an dem. Also zum einen finde ich es.
Ja, fand ich auch.
Vor allem,
ja,
ich finde es halt interessant, das ist ein offenes Ende und natürlich ist leider auf den zweiten Teil, um der ja schon abgedreht ist, im Januar kommt, The Bone Temple. Aber ich finde halt, dass es so das Ende trotzdem was Thematisches hat, weil so ein bisschen der Arc vom Junge abgeschlossen ist, finde ich.
Ich finde tatsächlich, dass man den Film auch alleine gucken kann, wenn man möchte. Also er endet, klar, er hat Themen, die offen enden, aber man könnte den Film auch alleinstehend schauen. Und dieses Ende, also ich glaube, ich sage jetzt schon, dass mir die nächsten Teile überhaupt nicht gefallen werden, weil dieses Ende eben so darauf hinzielt. Und ich fand es, wie du auch, ich fand es ziemlich dämlich, was ich da sehe, aber es hat mich so überrumpelt, dass ich wirklich gar nicht glauben konnte, was ich da sehe. Und das fand ich faszinierend. Das hat mir wieder gefallen.
Was ich halt spannend finde, und ich rufe jetzt mal hier eine Spoilerwarnung aus für den Film. Ja, also wenn das hier läuft, dann ist er schon ein paar Wochen im Kino. Aber trotzdem, guckt euch den bitte an. Ich spoiler mal. Am Ende siehst du ja, wie diese Gang, ich nenne es einfach mal Gang, diese Infizierten abschlachtet. Und auf so eine Art und Weise, wie es davor gar nicht zu sehen war. Also wie so ein überstilisierten Actionfilm. Aber was ich total interessant fand, also bei mir, was es ausgelöst hat, mir taten die Infizierten plötzlich leid. Weil die halt so richtig rigoros abgeschlachtet, so richtig bestialisch. Und du hast auch gemerkt, dass die sie abschlachten, echt Spaß dabei haben. Und das, ich weiß nicht, also ich habe jetzt keine Träne vergossen deswegen, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, so, oh Gott, das ist also, mir waren diese Angreifer oder diese Retter, nennen sie wie sie willst, irgendwie auch unsympathisch. Und das Interessante ist ja auch, dass der Jack O'Connell, der im Sinners auch den Bösewicht gespielt hat, der ist ja dieser Jimmy. Und dieser Jimmy zieht sich ja.
Oh, das habe ich gar nicht gecheckt.
Und dieser Jimmy zieht sich ja durch den ganzen Film. Also wir haben am Anfang die Sequenz, wo er eingeführt wird. By the way.
Ja, die war auch schon schlecht. Oder
ja, den Anfang fand ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Und du siehst ja dann im Laufe des Films immer wieder, dass irgendwo der Name Jimmy steht, eingeritzt in irgendwelchen Körpern, stehend auf Hauswänden. Und ich bin halt echt gespannt, was sie daraus machen. Also, ob sie so das Thema Kult vielleicht hochholen oder so. Weil, ich meine, ich war schon verwundert, dass diese Kommune auf dieser Insel gar nicht so kultisch dargestellt wird. Also, Also aktuell sieht es so aus, als wären das noch einigermaßen verträgliche Menschen. Aber natürlich weiß man es nicht genau, weil man nur diesen einen Blick darauf hat. Vielleicht wären wir da noch mehr. Aber das fand ich schon interessant. Und was ich auch interessant finde, diese eine Szene, wenn der Vater mit dem Sohn zurückkommt und sie dann feiern und der Vater so ganz stolz erzählt, dass sein Sohn das und das geschafft hat, aber er lügt halt die ganze Zeit, ja. Das finde ich auch schön, wie der Film das, diese Thematik aufmacht, ich nenne es mal der Mythologie, der eigene Mythologie, ja. Und das ist immer noch was anscheinend was wert ist in dieser Welt. Also, da steckt schon viel drin, aber letztlich kann man es drehen und wenden, wie man will. Der ist halt einfach saugut inszeniert. Diese Bilder in Rot, das waren so richtig albtraumhafte Szenarien, die gingen mir echt durch Mark und Bein.
Ich sehe, du hast Redebedarf zu diesem Film.
Ich habe immer Redebedarf, vor allem mit dir. Wir können auch gerne über Snickers reden. Wobei, was ist dir lieber, Snickers oder Mars?
Auf jeden Fall Snickers. Und ich mag gerne Snickers Eisriegel, die sind auch geil. Und ich habe neulich Snickers Peanut Butter, also mit noch mehr Erdnusscreme und das als Eis. Also obendrauf alles.
Ja. Weißt du, was ich vermisse? Ich vermisse Mars mit Mandel. Das fand ich früher mal geil.
Ja, stimmt. Das war, das fand ich auch okay. Aber ansonsten ist mir Mars zu eine cremige Masse.
Ja, stimmt schon. Aber Marsmandel war immer geil. Ja.
Ja, aber zu 20 ist jetzt leider das Ende. Genau. Also ich befürchte, dass du eben so eine Art Mad Max artigen Kult dann hast und verschiedene Kulte und verschiedene Stämme, die dann total übertrieben aufeinanderstoßen, und das brauche ich nicht, aber wer weiß, vielleicht gefällt es mir. Also der Film alleine hat mir auf jeden Fall gefallen und das finde ich gut. Und ich sage noch kurz, was ich noch gesehen habe in die Horrorrichtung. Ich habe, das sage ich nur ganz kurz, weil ich weiß, dass du den nicht so gut fandest und der ist auch nicht wirklich Horror, aber ich nenne ihn trotzdem. Ich habe K-Pop Demon Hunters gesehen, der Animationsfilm. Den fand ich cool. Ich mag aber auch K-Pop und ich fand mindestens 3 der Songs haben mir richtig gut gefallen. Ich mochte die Animation, auch wenn selbst mir die Grimassen teilweise zu viel waren. Die Geschichte ist vorhersehbar, aber die Songs war cool und die Animation war auch cool. Ich kann nicht mehr sprechen. Plural, Singular, schmeiße ich alles zusammen. Egal. Den habe ich auf jeden Fall gesehen auf Netflix. Der war cool. Und ich habe noch gesehen, kennst du den? Demon Seed.
Sagt mir gerade gar nichts, nein? Demon Seed?
Boah. Demon Seed, jetzt bin ich aber gespannt, ob das tatsächlich ein Film ist, den du mal nicht kennst. Das ist ein Film, Moment, der ist aus dem Jahre 1977. Und da geht es um einen Wissenschaftler, der eine Art KI entwickelt, einen Supercomputer, der...
Ach, du meinst des Teufels Saat. Ach so. Ja, den kenne ich. Ja, sorry. Ich gucke die Filme manchmal im Deutschen. Sorry, ich bin uncool, ich weiß. Ja, Demon Seed. Ja.
Nein, das ist doch... Ja, genau. Also dann des Teufels Saat. Also den kennst du, genau. Und diese KI, der Roboter, der sperrt dann die Frau des Wissenschaftlers im Haus ein und entwickelt sich so eine Art Kammerspiel dann sozusagen.
Ja, ich glaube, es ist von einem hier Dean R. Koontz oder so, dieser Stephen King 2.0 hat das, glaube ich, geschrieben, meine ich. Also ich habe den, glaube ich, mal im Fernsehen gesehen, abends um ZDF vor langer, langer Zeit. Also ich möchte jetzt hier nicht über den Film so ausgiebig reden, also ich nicht, weil ich weiß nur noch die Hälfte, aber ich habe den gesehen. Aber du hast ihn frischer auf dem Schirm als ich, definitiv.
Ja, also war ganz interessant, dieses KI-Thema aus den 70ern, das eben dann so zu sehen. Und dieser Computer hat ein cooles Design. Das hat mir ganz gut gefallen. Ja. Und dann am Ende passiert auch was. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, dass da kommt dann noch eine Kreatur. Und das ist dann schon ganz nett, das zu sehen, was sie sich da überlegt haben. Und die moralischen Fragen, die das dann so ein bisschen aufwirft.
Ja, moralische Fragen haben wir immer wieder. Da kommen nicht schon weg.
Und was habe ich noch gesehen? Da dürfen wir drüber reden, weil das Embargo fällt am 3. Juli. Das ist also schon vorbei. Wir haben auf Netflix Brick gesehen mit Matthias Schweighöfer. Das ist auch nicht direkt Horror.
Doch.
Aber
doch.
Es könnte in die Horrorrichtung zählen, weil der Film so schlecht ist.
Also.
Aber du und ich, wir wetten ja trotzdem, dass der auf Platz 1 bei den Netflix-Charts landet.
Der Embargo erlischt am 3. Juli. Ich glaube, der Film selbst schaltet am 10. Es wundert mich wirklich, dass sie eine Woche vorher schon das Embargo loslassen. Aber vermutlich ist es so ein bisschen wie bei dem letzten Jurassic World, wo ich dann auch überrascht bin, dass der dann gut ankommt. Aber gut, sei es drum. Aber ey, das war wirklich ein schlechter Film. Also nichts gegen diese Grundprämisse, aber... ich fand den nur furchtbar. Also wirklich.
Also Grundprämisse ist, Matthias Schweighöfer und seine Freundin wohnen in einem Hochhaus in Hamburg, was wirklich überhaupt gar nicht wie Hamburg aussieht. Und sie wachen eines Morgens auf und um das Haus rum ist so eine Art schwarze
Wand,
so eine Hightech-Mauer. Ja, ja, so eine Wand.
So eine Wand, genau, die aus verschiedenen Quadern und Vierecken besteht.
Genau, und ist ein Prämissefilm und sie überlegen dann, okay, weil sie kommen da nicht raus, die ist unzerstörbar und dann treffen sie noch auf andere Gruppen in dem Haus und so ein Film ist das eben. Wie kommen sie da raus? Wie lösen sie das? Und was entwickelt sich für eine Gruppendynamik? Ja. Und wie du sagst, ey, ich habe für keine der Personen irgendwas gefühlt. Alle außer Matthias Schweighöfer, und es spielt noch Frederik Lau mit, also den kann man ja auch kennen, die haben so ultra schlecht gespielt. Also da dachte ich wirklich, okay, haben die das mit der linken Arschbacke gespielt? Fand ich wirklich ganz schrecklich. Die Auflösung ging mir am Arsch vorbei. Welche Figuren da welche Wandlung durchmachen, war vorhersehbar bis in die Haarspitzen. Ey. Und das CGI war so ultra schlecht.
Ganz ehrlich, die letzte Szene, also wirklich, also Achtung, Spoiler hier für mal.
Nein, doch. Du musst doch nicht alles spoilern hier.
Ach, komm, ey, ernsthaft. Also die letzte Szene, da fahren die da durch diese, also was soll, da kommt diese Nachrichtendurchsage. Also allein der Grund ist, ey, dann macht es halt so wie bei Cube. Ich bin auch kein großer Fan von Cube, aber dann lass das halt offen und erklärt das nicht alles. Also das ist so bescheuert. Und das Allerschlimmste, also Die Figuren sind echt scheiße. Aber da ist dieser eine Typ, der heißt Yuri, der hat mich nur noch genervt. Weil natürlich muss es in so einer Konstellation natürlich immer den Psychopathen geben. Und ich habe auch nichts dagegen. Hey, ich bin selbst einer. Cooler Typ, ja? Aber dann mach doch irgendwas damit. Aber der Typ kommt halt wirklich an und du weißt sofort so, jo, das ist der in Anführungszeichen Antagonist. Und das verstecken sie auch gar nicht. Und der, irgendwann hat dieser Yuri mich nur noch genervt, wenn der so redet, so, hallo, ich kann euch zeigen, wie den Ausweg zu euch selbst. Und die stehen da rum und sagen so, oh ja, der Yuri, der ist cool. Und ich so, boah, furchtbar. Nee, also, ich muss halt sagen, ich finde es toll, dass Netflix Genrefilme aus Deutschland produziert und ich glaube, der war auch nicht billig. So. Aber das war eine Katastrophe. Ich fand den richtig schlimm. Also wirklich richtig schlimm.
Ja, also ich fand's, vielleicht wird der euch von euch draußen da manchen Spaß machen, weil es dann fast schon ein bisschen in die Trash-Richtung geht, teilweise.
Ja.
Also ich mochte die Idee, wie sie dann, also die Lösung fand ich irgendwie ganz cool, aber das war es dann auch schon.
Wobei, das also, hast du mir auch schon erklärt, ich danke nochmal dafür. Es ist ja gar nicht so sehr, dass es da um Isolation geht. Es ist ja ein Pärchenfilm, ne? Es geht ja um auch Beziehungen, ne?
Ja, eigentlich geht es um Kommunikation, ja, und Pärchen, ja, genau. Ja. Und ja, jetzt wisst ihr es auch. Genau, okay. Das sind die Filme, die wir gesehen haben. Viel Spaß. Kommentiert doch mal, wie ihr Brick so fandet. Der wichtigste Film von allen, die wir hier besprochen haben. Ja, okay, meinetwegen auch was über Bring Her Back.
Ja, also ich bleib bei Brick von Rian Johnson. Aber der von Netflix, der kann mir ja gestohlen bleiben.
Ja, über welchen Film reden wir denn heute eigentlich?
Wir reden heute über die Antithese zu Ein Hund namens Beethoven. Wir reden heute über, und im Vorgespräch ist mir aufgefallen, wie cool das Französisch denkt. Wir reden heute über Cujo.
Cujo.
Ja, Cujo. Eine Stephen King-Verfilmung aus dem Jahre 1983. Das Thema hieß Sommer, Sonne, Horrorhitze. Und es war noch im Angebot Piggy und also die Langfassung von Piggy. Es gibt auch einen Kurzfilm. Und Ruinen. Ich will ehrlicherweise sagen, ich hatte damit gerechnet, dass Ruinen gewinnt und hatte mich ein bisschen darauf gefreut, weil der trotz seiner FSK 16 sehr deftig ist. Aber es hat Cujo gewonnen, was ich aber auch nicht schlecht finde, denn ich habe vor ein paar Wochen bei einer Filmbörse, habe mir da das Mediabook geholt.
Ah,
und habe es jetzt benutzt. Und haben wir den Film heute geguckt, tatsächlich. Und ja, was wusstest du im Vorfeld über Cujo?
Also ich habe mich gefreut, dass es Cujo geworden ist, weil das der einzige Film ist, den ich kannte von den allen. Das heißt nicht, dass es der beste Film ist, aber das geht dann für mich so in die Richtung, von dem habe ich schon gehört, bin ich froh, dass der endlich abgehakt wird. Und ich wusste, dass es eine King-Verfilmung ist und dass es um einen Hund geht. Und mehr wusste ich nicht. Das war alles.
Ja. Die Geschichte kann ich grob zusammenfassen. Es geht darum, eine Mutter und ihr Sohn sind in einem Auto eingesperrt bei brütender Hitze und sie können aus diesem Auto nicht raus, weil da ein tollwütiger Bernardiner ist. Das ist, glaube ich, Cujo grob zusammengefasst, in aller Kürze.
Ja, wobei es ist...
Das Essentielle also,
wenn
von
ich
Cujo.
Das ist das Essentielle von Cujo. Und da kommen wir schon auf ein Problem des Films. Das ist vielleicht die Hälfte des Films, dieses Essentielle. Und die andere Hälfte, also wenn ich das vorher gewusst hätte, dass das die Essenz ist, dann hätte ich mich ab Minute 30 oder 45 gefragt, gucke ich den falschen Film? Ich dachte, es geht um was ganz anderes.
Ja, ich hatte ihn schon mal gesehen, aber ich hatte das auch echt vergessen. Und es gab bei mir so den Moment, wo ich dachte, sag mal, wo ist eigentlich dieser Bernardiner eigentlich? Der ist doch irgendwo noch so ein tollwütiger Hund. Und ich würde, mein Vorschlag, wir versuchen mal das Feld von vorne aufzuzäumen. Also wir fangen mal mit dem Anfang an. Und es ist, zu Beginn sehen wir halt Cujo und der ist ja echt noch vergnügt und spielt rum und jagt einen Hasen. Und dann stürzt er ja so in so eine Art Höhle und da sind Fledermäuse. Fandest du diese Szene gruselig? Weil ich weiß doch bei meiner Erstsichtung, da habe ich mit 18, 19 gesehen das erste Mal, fand ich die Szene irgendwie gruselig. Jetzt fand ich die irgendwie, weiß nicht, dachte mir, da hätte man mehr draus machen können.
Du fandst die Szene gruselig, wie der Hund von der Fledermaus gebissen?
Nee, allgemein, so wie dann in diese Höhle da reinkommt, da sind dann über diese Fledermäuse, weil, ich weiß nicht, ich mag Bernardiner. Ich finde, Bernardiner sind echt coole Hunde. Ich mag den Look, die sind so knuffig und süß und irgendwie, habe ich jetzt süß gesagt, das ist gar nicht so meine Art. Aber okay, ich mag Bernardine. Ich war auch hier, Familie und Hund namens Beethoven, Kindheitsfilme, super, ja. Aber irgendwie damals, ne, nicht jetzt, aber damals weiß ich noch, dass ich diese Szene irgendwie echt gruselig fand, wenn er in dieser Höhle ist mit diesen Fledermäusen. Und jetzt war so, ja.
Ja, nee, also ich fand es gar nicht gruselig. Ich habe eher gedacht, wie cool das aussieht, weil das alles echte Tiere sind. Also dachte ich, das ist ja echt, wie haben die das gemacht? Wie haben die den Hund da reingekriegt? Fand ich total spannend. Und ich, als dann die Fledermaus Cujo in die Nase beißt, da dachte ich schon, oh, wird er jetzt zu einem Vampirhund? Also ich war total gespannt, was passiert da jetzt? Vampirhund-Film wird das. Das fand ich erst. Und ich muss auch sagen, im Gegensatz zu dir, ich finde Bernardina gar nicht süß. Das sind erstmal riesige Tiere. Ja. Also wenn da einer auf mich zurennen würde, auch ohne Tollwut, hätte ich schon Angst. Und ich finde, die haben sehr hässliche Lefzen. Also da, die haben immer so
immer
viel,
die
haben
immer
ganz blutunterlaufende Augen. Und die Lefzen sind so richtig sabbernd. Also ich mag Bernard, dann würde ich eher einen Bernersen nehmen, die finde ich schöner, aber Bernardina, den konnte ich noch nie was abgewinnen. Die sind nicht meine Hunde.
Ist ja nicht so wild, denn in der ersten Hälfte spielt diese Bernardina nicht so wirklich eine Rolle, kann man sagen. Stattdessen spielt die Familie Trenton eine Rolle. Donna und Vic sind das Ehepaar, der Sohn heißt Ted und Donna wird gespielt von Dee Wallace, die 1-2 Jahre vor Cujo ebenfalls eine sehr bekannte Mutter gespielt hat, nämlich die Mutter von Elliot in E.T. Wusstest du das?
Nein, das wusste ich nicht. Da kann ich auch direkt sagen, ich glaube, ich habe E.T. noch nie richtig gesehen. Immer nur so, der lief halt mal im Fernsehen und da hat man mal kurz hingeguckt, aber ich glaube, so richtig habe ich noch nie E.T. gesehen. Das heißt, ich hätte die gar nicht erkennen können. Aber cool, ja. Also man hat gesehen, dass die was drauf hat, ja. Sag ich mal.
Und es wird ja, finde ich, relativ klar gemacht, so dass es läuft gerade nicht so gut zwischen Mann und Frau. Und sie hat ja auch eine Affäre mit diesem Steve, übrigens kleiner Funfact. Der Darsteller von Steve wurde gespielt von einem Herrn namens Christopher Stone. Und das war damals der reale Ehemann von Dee Wallace. Ist leider mittlerweile schon verstorben. Dee Wallace ist immer noch sehr aktiv, hat noch Filme gedreht wie zum Beispiel Critters und ist in den letzten Jahren vor allem damit aufgefallen, dass sie halt eben gefühlt in jedem Rob-Zombie-Film mitspielt. Aber ja.
Wirklich?
Ja, also die gilt so ein bisschen als Genre-Ikone. Also sie hat natürlich echt viel Mist gemacht. Aber ich glaube, dass das, die Wallace ist so jemand, die verdient ihr Geld mittlerweile, glaube ich, alleine dadurch, dass sie 3-mal in der Woche auf irgendeiner Horror-Convention auftritt.
Ah, okay. Und das war ihr echter Mann? Das ist ja cool, weil es gibt ja so eine leicht angedeutete, also er wird sehr übergriffig in der Küche.
Und die Milch verschüttet
und
er auch noch.
Ja, genau. Also er lässt sich von ihrem Nein nicht abhalten, um das mal so zu sagen. Und das ist ja dann schön, dass es wenigstens ein echtes Ehepaar ist.
Aber hattest du das Gefühl, dass ihr, also wie gesagt, Steve ist die Affäre und Vic ist der Ehemann im Film. Mhm. Hattest du nicht auch das Gefühl, dass Vic ein bisschen arg begriffsstutzig ist, was die Affäre angeht?
Nee, hatte ich nicht, weil, also ich habe das nicht vermutet, bis wir dann sehen, wie die beiden nebeneinander liegen und Steve erstmal schön Posaune spielt im Bett. Okay.
Symbolismus.
Und die Donna, die bereut es ja dann auch recht bald und sagt dann ja auch Steve, du, wir können das nicht mehr weitermachen. Woraufhin er ja auch dann so typisch gehörnter Mann halt so überreagiert und sagt, ey, warum denn nicht? Und sie dann eben so übergriffig behandelt. Und dann checkt es Vic ja auch direkt. Er fragt sie ja, weiß ich gar nicht mehr, er fragt ja nur sowas wie ja oder nein und sie sagt ja. Also ich finde schon, dass er das, wir wissen natürlich nicht, wie lange die Affäre schon läuft. Aber man merkt schon, dass Donna, also die lächelt ja überhaupt kein bisschen. Also die beiden scheinen sehr unglücklich zusammen zu sein. Sie scheinen auch sehr schlecht miteinander zu kommunizieren. Das ist ja auch genau mein Thema. Also die reden nicht miteinander. Und es ist natürlich sehr feige, sich dann einfach in eine Affäre zu flüchten. Wir wissen natürlich nicht, was da passiert ist. Und was ich cool finde, ist, dass Vic, also da wird nicht gesagt, ja, ich betrüge den, aber Vic ist auch ein Scheißtyp, sondern Vic ist ja ein sehr liebevoller Vater und scheint doch ein eigentlich aufmerksamer Ehemann zu sein. Also man ist eigentlich eher auf der Seite von Vic und ich meine, ich habe es ja schon gesagt, wir wissen nicht, was da alles passiert ist, aber mir gefällt, dass der Film nicht schwarz-weiß ist und sagt, dieser Kerl gehört betrogen oder dass er aber auch nicht sagt, Donna ist die böse Ehefrau. Das fand ich ganz cool.
Ich fand aber schon, dass so ein bisschen herausgestellt wird, dass der Vater halt viel zu tun hat auf der Arbeit. Es gibt ja doch irgendwie diesen Moment, wenn er anrufen wird von der Arbeit, weil der arbeitet irgendwie was mit Frühstückslocken, irgendwie sowas Frühstückszockenartiges. Und er
der ist im Marketing, eine Marketingfirma und hat halt einen Werbespot für Frühstücksflocken.
Ja, wo dann irgendwie rauskommt, dass die Flocken irgendwie schlecht sind und wenn man die isst, dann hat man irgendwie roten Stuhl oder so.
Ja, genau, das ist auch noch so ein Seitenstrang, dass eben, er hat so einen Professor entworfen, der eben Müsli isst und sich dann hinstellt, also nothing wrong with that. Und so ein Professor, der den Kindern sagt, das hier ist wirklich gut für euch, das solltet ihr essen, ich sehe nichts, was daran falsch sein soll. Und dann ist eben dieser Eklat von wegen, ja, aber die Kinder haben leider, die brechen und kacken rotes Zeug aus dadurch, weil das Müsli rot ist. Und dann ist eben auch der Notfall, weswegen er dann seine Frau und Sohn alleine lassen muss, was dann ja eben erst zu der Essenz des Films dann auch führen wird. Hm.
Ich habe bei der Sichtung immer gedacht, ich kenne den Jungen, also den Darsteller, der den Ted spielt. Und dann ist mir irgendwann eingefallen, ich weiß nicht, kennst du die Sitcom Wer ist hier der Boss? Die lief ganz früher mal auf RTL. Für Urzeiten.
Nee.
Es ist eine relativ bekannte Sitcom aus den USA, die lief bei uns in Deutschland fast zeitgleich zu den Bundys, also eine schrecklich nette Familie. Das war bei mir immer Pflichtprogramm, 17 Uhr, wer ist hier der Boss? 17.30 Uhr dann die Bundys. Und der Danny Pintoro, so heißt der Darsteller, der Ted spielt, ist halt eben in Wer ist hier der Boss eine der Hauptfiguren. Da ist er später auch ein Jung. Und dann dachte ich mir, da war doch irgendwas. Und tatsächlich, der ist halt ein bisschen durch die Presse gegangen, weil er hatte sein Coming-out irgendwann. Das ist ja auch absolut legitim. Und dann kam aber wohl raus, dass er sich wohl leider mit HIV angesteckt hat. Und das ging wohl damals so ein bisschen durch die Presse. Er scheint aber mit der Krankheit zurechtzukommen. Also toi, toi, toi. Aber ja, Danny Pintoro. Und ich muss sagen, der ist schon ganz süß, der Kleine, finde ich.
Also ich kann es hier schon direkt sagen, der Junge, also Danny Pintoro, das war ja sein erster, also zumindest steht im Intro, Introducing Danny Pintoro as Ted. Der hat so gut gespielt. Also, wie alt ist der? 5 in dem Film? Oder 6? Und der spielt so krass gut. Also, wenn der heult, ich dachte wirklich, okay, haben sie dieses Kind hier echt erschreckt? Der hat für mich ganz viel von dem Film getragen. Und ich hole hier jetzt mal kurz aus. Also, der Film fing an und ich dachte schon, also ich hatte es schon erwähnt, es dauert sowieso ewig, bis der Film dann mal losgeht und ich wusste ja auch gar nicht, worauf das Ganze hinausläuft und ich habe so gespürt, okay, hier ist es, ich bin abgestumpft, ich habe überhaupt keine Angst, wie soll das Format weitergehen, das macht mir hier gar nichts aus, ist alles überhaupt nicht schlimm, jetzt ist es soweit und später kommen dann aber Szenen, was wahrscheinlich auch an der ganzen Situation und an diesem großartigen Kinderschauspieler liegt, ich muss es, glaube ich, so krass sagen, ich fand es schlimmer als Bring Her Back, weil ich mich in die Situation war viel realer und ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, was zur Hölle würde ich in dieser Situation machen? Und ich habe diese Auswegslosigkeit so krass gespürt und dieses Kind, das da wirklich so scheinbar echt spielt, das fand ich ganz ganz krass. Ja, also um das einfach zu beantworten, ich fand, der hat sehr gut gespielt.
Ja, finde ich auch. Also der Film ist schon, also kam 83, kam der Film raus, dann nehme ich mal, der wurde 82 gedreht, dann war der Junge 6 Jahre alt.
Ja, krass.
Also mit 6 Jahren war ich nie. Gut, ich habe mit 6 Jahren beim Krippenspiel mitgemacht. Ich war Fremder Nummer 1. ich hatte nur einen Satz, aber den habe ich geliefert. Den habe ich geliefert, das weiß ich noch.
Welchen Satz, weißt du?
Nein, aber ich weiß, ich habe ihn geliefert.
Ja, ich war auch Krippenspiel. Ich habe tatsächlich Josef gespielt.
Da sehe ich dich aber auch.
Ja, ich war ja bis ich 12 war ein Junge. Ja. Und deswegen habe ich nur die männlichen Rollen übernommen. Habe ich auch abgeliefert, bestimmt.
Ja, aber
auch als der gehörnte
Ehre. Also ich weiß mal, mein Krippenspiel, ich weiß den Satz nicht mehr, aber ich musste sauer sein. Da bin ich aufgestanden und als Kind hast du ja so, wenn du sauer spielst, habe ich extra mit dem Fuß aufgestampft so und dann noch die Hände so nach oben, dann so, lass den in Ruhe oder so. Ich weiß nicht mehr, aber ich war großartig. Also hat meine Mutter zumindest gesagt. Meine Mutter lügt mir.
Ja, also ich glaube auch, es war nur so ein ganz, ganz kleiner Schritt, dass du das Kind in Cujo hättest sein können.
Ja, aber 83 bin ich erst geboren. Das macht das Ganze ein bisschen schwierig.
Stimmt. So als Eizelle, ja, wäre schwierig gewesen.
Wobei, als Eizelle hattest du gute Überlebenschancen bei Cujo. Da bist du, glaube ich, so klein, da macht dir nichts, ne?
Ja, wahrscheinlich. Aber wir wissen ja nicht, was der Hund jetzt genau hat. Vielleicht hat er ja super Vision und super Nase und super Gehör. Und der hätte dann auch als Eizelle wäre auch auf dich losgegangen.
Was ich noch auch noch anmerken möchte, ich fand den Film nicht schlecht. Aber es gab eine Sache, die fand ich wirklich gut, und zwar die Kamera. Und zwar wurde die geführt von Jan de Bont. Ist dir der Name Jan de Bont geläufig?
Nein. Da fühle ich mich wieder so schlecht so. Also, oh, Jan de Bont.
Was?
So,
ja? Was? Sie kennt Jan de Bont? Ich habe dir das gehört.
Ja, genau. Also, klär mich auf.
Jan de Bont war wirklich also ein damals schon sehr bekannter Kameramann, ist auch bekannt geworden dafür, dass er diesen Löwenfilm gedreht hat, Raw, wo es irgendwie zig Verletzungen gab, weil die mit echten Löwen gearbeitet hat. Spoiler, schlechte Idee. Und der ist dann aber in den 90ern ins Regiefach gewechselt. Und er hat mehrere Filme gedreht, aber er hat zwei Filme gedreht, die ich sehr liebe. Einen würde ich sogar sagen, ist im Bereich des Actionfilms sogar ein Klassiker. Er hat nämlich sein Regiedebüt war Speed.
Ah,
und Twisters kann man.
Der Bus, der nicht langsam fahren
kann. Genau. Und ich finde halt, dass Cujo wirklich ein paar sehr schöne Szenen hat. Zum Beispiel, wenn der Bernardina, also er verändert sich halt nach und nach. Also wir kommen in den ersten 50 Minuten immer wieder zu einem Hund zurück und er verändert sich so vom Wesen her. Also das merken zumindest seine Besitzer, beziehungsweise die Leute, die mit ihm zu tun haben. Aber es gibt so einen Moment, und ich glaube, es ist so für mich der Moment, wo ich für mich registriert habe, alleine wie er dargestellt wird, okay, jetzt ist diese Grenze überschritten, jetzt ist er wirklich eine Bedrohung. Und dann steht er so auf so einer Art Wiesefeld und im Hintergrund ist so das Abendrot und das fand ich echt gruselig. Also es ist gruselig, aber sehr, also irgendwie hatte dieses Bild eine Aussage für mich. Für mich war klar, okay, der Cujo am Anfang, der so das Kaninchen gejagt hat und dann in diese Fledermaushöhle gestürzt ist, der ist weg. Wir haben jetzt den Tollwut-Cujo.
Ja, auch, du hattest ja manchmal so eine Art, ich meine, das wird wahrscheinlich bei Creature-Featuren oft so sein, so eine Art lebendige Kamera. Mhm. Also, dass du es aus der Sicht von der Bedrohung siehst und wir sind quasi dann als Zuschauer, wir sind der Hund, der auf unsere Protagonisten dann zugeht. Und ja, auch manche Kameraeinstellungen, dass es so von unten gefilmt war, zwischen den Beinen von irgendwas durch, das ist mir schon auch aufgefallen. Es gab auch so Spielereien, die, dass ich, weißt du noch, als die Kamera sich im Auto so dreht.
Oh, das fand ich aber auch gut gemacht.
Ja, da war ich erst verwirrt, was soll das? Aber es ist ja dann ein Traum, der Traum vom Vater. Aber die Kamera dreht sich so hin und her, von Kind zu Hund zu Mutter, im Auto immer hin und her, und wird immer schneller und schneller, bis es eben verwischt und der Vater dann aus seinem Traum aufwacht. Fand ich interessant, also kam unerwartet.
Bevor wir jetzt mal hier zu der Situation kommen mit dem Pinto, also mit dem Auto, es passiert da vorher noch was. Und ich möchte aber jetzt nicht irgendwas vergessen haben, was die Beziehungskiste angeht. Hast du noch irgendwas oder können wir jetzt zum Kern,
zur Essenz
von Cujo kommen?
Ja, also man kann es so zusammenfassen, ich habe nicht geguckt, ab welcher Minute die Essenz der
Lust, aber ich glaube, ich habe schon nicht geguckt bei 45
genau.
Minuten.
Okay, der Film ist 90 Minuten lang und die Hälfte ist wirklich, da geht es um dieses Müsli und den Eklat, dann geht es um den Betrug, dann geht es darum, dass er sein Auto reparieren lassen muss. Ich habe auch, glaube ich, zwischendrin gesagt, so, da ist ganz schön viel Familiendrama in meinem Horrorfilm. Das hat sich wirklich so hingezogen alles und ich wusste ja, wie gesagt, nicht, worauf das hinausläuft und als es dann losging, die zweite Hälfte, worüber wir jetzt gleich sprechen, dachte ich so, das hier ist also der gute Film versteckt, der sich in der ersten Hälfte überhaupt nicht zeigt. Und es ist auch völlig, vor allem, das ist ja auch alles scheißegal, diese erste Hälfte. Also klar, es ist wichtig, dass der Vater weg ist und dass sie da hinfährt, um das Auto reparieren zu lassen, dass das Auto kaputt ist. Aber der Rest, also so wichtig ist das jetzt auch nicht. Ich bin gespannt, was du mir über die Vorlage erzählst, ob das dann vielleicht irgendeinen Unterschied
macht. Ja, also da kommen wir noch zu. Bevor wir aber jetzt wirklich zur Essenz kommen, hätte ich noch eine Frage an dich. Und zwar, es ist ja eine Stephen King-Verfilmung. Der Roman ist von 81 und der Film kam dann schon 83. Das heißt, es war vermutlich so ein Ding, Roman ist draußen und zack, ab zum Dreh. Und es ist halt eine Stephen King-Geschichte. Und ich weiß noch, ich wusste, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wusste ich einfach nicht, worum es genau geht. Ich wusste halt Bernardina, ne? Ich wusste aber halt auch Stephen King. Und hattest du damit gerechnet, dass da noch irgendwas Übernatürliches reinkommt oder irgendwas Übernatürliches da mitspielt? Weil man kann ja schon sagen, der Film hat nichts Übernatürliches. Im Prinzip ist es einfach nur ein Bernardina, der tollwütig ist und eine Mutter und ihr Sohn ist halt gefangen im Auto.
Ja, genau. Also du kannst es eben so reindeuten. Der Hund hat irgendwas Übernatürliches abbekommen oder es ist einfach nur Tollwut, dass der irgendwie besessen ist. Aber ich meine, das passt ja zu King, diese Besessenheit. Du nimmst halt irgendwas Alltägliches und machst es böse. Sei es ein Auto oder Nebel oder ein Hotel oder ein Fan. Ich weiß es nicht. Also irgendjemand, der wo halt alles so ein bisschen überdreht wird. Und man könnte, glaube ich, auch drüber sprechen, ob das dann Horror ist. Aber jetzt, wo ich so drüber rede, Misery hat ja auch nichts Übernatürliches und ist trotzdem
Horror. Ja, aber also ich weiß auch, dass ich irgendwie das davon ausgegangen bin, weil wenn man mal ehrlich ist, die meisten King-Filme haben irgendwas übernatürliches, oder die meisten King-Geschichten haben irgendwas Übernatürliches. Ne?
Ja.
Also klar, es gibt Ausnahmen. Misery ist ein gutes Beispiel. Stand By Me oder so.
Ja, ich kenne mich nicht gut genug aus mit Stephen King.
Aber mich hat dann nur interessiert, ob du vielleicht doch irgendwie gedacht hast, dass da irgendwas Übernatürliches mit reinspielt.
Ja, ich hätte es erwartet. Also tatsächlich, da habe ich irgendwie mit gerechnet, dass da jetzt noch mehr Bedrohung kommt. Aber es ist ja wirklich durch diese ganze krasse Situation schon bedrohlich genug. Also als es dann losging, habe ich darüber wirklich gar nicht mehr nachgedacht. Aber als ich noch gewartet habe, was passiert denn hier in dem Film, da dachte ich schon, da muss jetzt noch irgendwas kommen. Auch vielleicht Übernatürliches.
Gut. Dann würde ich mal sagen, wir haben jetzt bei uns auch schon die 45 Minuten überschritten. Das heißt, wir können jetzt auch mal jetzt zur Essenz kommen. Und zwar zu den Momenten, wo Cujo böse wird. Und wir kommen zum ersten Kill. Das ist ein nicht besonders liebenswerter Herr, der von Cujo angegriffen wird, sich dann sein Haus retten kann. Und er ist ein kleiner Messi und möchte halt den Hund dann noch erschießen, also greift zum Gewehr, aber der Hund schafft es dann noch, ihn zu überrumpeln und zu töten. Und da war es auch wieder total interessant für mich, weil ich weiß noch, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war schon, oh, das ist ja krass. Aber ganz ehrlich, Schlogger, bei Bring Her Back musstest du weggucken. Sei ehrlich, musstest du hier bei Cujo wirklich weggucken?
Nee, ich musste bei Cujo nicht weggucken. Also es mag daran liegen, bei dem ersten Mord, man sieht ja eigentlich gar nichts und man sieht auch im Rest des Films nicht so viel. Aber da du jetzt den Vergleich zu Bring Her Back bringst, der ja wirklich in seinen Extremspitzen vermeintlich, ich habe es ja nicht gesehen, sehr direkt ist und explizit, hat mich bei Cujo eben die Situation dann viel mehr gegriffen. Obwohl ich dieses Gaslighting und alles drumherum fand ich schon bei Bring Her Back auch schlimm. Aber wir müssen jetzt die ganze Zeit nicht mit Bring Her Back vergleichen. Also um deine Frage ganz einfach zu beantworten, nein, man muss nicht weggucken bei Cujo. Ja,
also ich war halt erstaunt, wie in Anführungszeichen zahm der ist. Der ist schon, der hat seine brutalen Stellen, der hat seine FSK 16 zurecht, aber ist jetzt kein Film, den man gucken sollte, wenn man jetzt irgendwie auf den nächsten Gewaltrausch aus ist oder sehen möchte, wie ein Bernardiner irgendwelche Leute da irgendwie zerfleischt. Der ist da schon sehr gesittet, sage ich mal. Die ersten zwei Kills, es gibt dann noch einen Kill, die passieren auch, glaube ich, das meiste passiert auch offscreen. Es sind auch keine Figuren, für die ich jetzt irgendwie Mitleid hatte oder wo der Film auch möchte, dass ich Mitleid habe. Es sind halt einmal so zwei Figuren, die müssen halt sterben, damit du jetzt endgültig weißt, der Bernardiner ist eine Gefahr.
Mhm. Genau, und der Bernardiner hat niemanden, weil das eine ist ja der Besitzer von Bernardiner und das irgendwie erklärt wird, wie kann es sein, dass auf diesem Hof niemand ist, und du als Zuschauer weißt, da wird niemand kommen und denen helfen. Weil der Besitzer ist ja, wie gesagt, kurz vorher ermordet worden von Cujo, umgebracht worden. Und die Frau und das Kind sind ja für eine Woche mindestens weggefahren. Das war schon sehr perfide gemacht alles. Ja.
Fandest du denn, dass der Hund seinen Job gut gemacht hat in den Szenen?
Du meinst als Schauspielhund oder als Bedrohungshund in seiner Rolle?
Allgemein. Deine Meinung zu, also, und ich würde aufpassen, was du sagst.
Ja, wenn du meinst, der Bernardiner Hass, der jetzt hier durchkommt?
Naja, pass auf, Stocker. Mir ist ja immer wichtig, ich möchte ja immer was Besonderes für unsere Zuhörerschaft, aber auch für dich bieten. Und es war nicht einfach, aber ich habe ihn gefunden. Ich habe den originalen Cujo-Darsteller gefunden und er ist bereit, uns in ein Interview zu geben. Ist das nicht toll?
Oh, ja. Nein.
Also,
okay, ich bin ganz aufgeregt. Ja, ich bin starstruck.
Ich begrüße bei uns in der Leitung zugeschaltet aus Bollywood, also Hollywood. Cujo, hallo Cujo.
Nein, ich habe ihn direkt erkannt. Oh Gott, ich bin nicht aufgeregter als bei Bella B. Jetzt bin ich, ist ja Bella B.
Ja. Ja. Cujo, meine erste Frage, wirst du eigentlich jetzt nach über 40 Jahren immer noch auf diese Rolle angesprochen? Okay, interessant, ja.
Ja.
Man muss ja auch ganz klar sagen, also wenn wir es mal mit der Weiße Hai vergleichen. Der Weiße Hai hat ja den Ruf von Haien, seien wir ehrlich, echt versaut. Glauben Sie nicht auch, dass Cujo vielleicht den Ruf von Bernardinern versaut hat? Man muss ja schon sagen, ja, Bernardiner haben wieder einen guten Ruf, aber seien wir mal ehrlich, das liegt vermutlich aber auch mehr an einem Hund namens Beethoven und weniger an Cujo.
Oh.
Ja, Sie müssen jetzt auch nicht sauer sein. Was will jetzt Ihr Manager? Ja, okay, sorry. Schlocki, hast du vielleicht noch eine Frage an Cujo?
Ja, nur an den Manager. Ich würde gern wissen, wie viele Hunde haben denn da mitgespielt in dem Film? Also, und ist der Manager dann der Manager von allen Hunden? Oh, okay.
Nee, ja. Er ist sauer.
Ach,
er ist sauer.
Okay. Oh nein, okay. Ja. Wo ist unser Auto? Wo ist unser Pinto? Du, schnell.
Ja, Cujo, ich finde es wirklich nett. Haben die noch irgendwas vielleicht zu ihren Fans zu sagen? Okay, dann bedanke ich mich für ihre Zeit. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss, danke.
Ja, Stars, ne? Aber gut. Ja.
Also wie fand ich ihn als Schauspieler, mal abgesehen davon, dass ich jetzt natürlich ganz neuen Respekt vor diesen wohlfeil formulierten, dezidierten, durchdachten Antworten habe. Also mir ist schon aufgefallen in ein paar Szenen, dass es unterschiedliche Hunde sind, weil die sich teilweise nicht so ähnlich waren. Also der eine Hund war halt voll fluffig und der andere Hund hatte viel weniger Haare. Und ich dachte, okay, da hätte man sich im Hundecasting ein bisschen mehr
Mühe geben. Die hatten wirklich mehrere Hunde. Tatsächlich hatten sie mit den Hunden ein paar Probleme. Das eine war zum Beispiel, dass Cujo verändert sich ja auch. Also der hat irgendwie, ich weiß nicht, was das ist, Schleim oder irgendwie, also der sieht halt wirklich widerlich aus.
Ja, das sah cool aus.
Und das war halt irgendwie Maissirup. Und Überraschung, Maissirup fanden die Hunde voll geil und haben sich halt relativ schnell sauber geschleckt und hatten da eine gute Zeit. Und sie wollten auch eigentlich mehr tricksen, als sie dann getan haben. Und zwar neben einem Stuntman im Bernardiner-Kostüm, der zum Einsatz kam, haben sie das, so, und das ist was ich total geil finde. Sie haben tatsächlich einen Labrador in ein Bernardiner-Kostüm gesteckt, damit der Stuntarbeiten leisten kann. Sie haben diesen Labrador aber nie benutzt. Aber alleine, das ist so geil, dass es einen Stunt-Hund für einen Hund gibt. Das fand ich auch großartig.
Das ist ja super witzig. Ein Stunt-Hund, der noch verkleidet werden muss. Ja.
Und auch interessant, dass manches des Bellen oder manche Geräusche, die Cujo macht, ist nicht der Originalhund. Das ist der Sprecher Frank Welker. Den kennen viele. Unter anderem ist es die amerikanische oder die Originalstimme von Optimus Prime.
Autobots. Genau. Ja. Cool.
Ja.
Witzig.
Kannst mal sehen.
Wie fandst du denn den Hund, den Hundeschauspieler?
Also ich muss halt sagen, sie kriegen das echt gut hin, dass du irgendwann auch wirklich das dich vor dem Vieh auch ein bisschen ekelst, also wie es so aussieht, so dreckig und verschleimt und irgendwie, ja. Aber würde ich ihn in die Top 10 meiner liebsten Hundedarsteller stecken? Nein. Also Snoop aus Anatomie eines Falls ist da schon besser, muss man ja ganz klar sagen.
Ja, der hat ja auch der hätte auch den Hunde-Oscar verdient.
Ich weiß gar nicht, ob es ihn damals schon gab, 83, aber ja. Ja. Okay, pass auf. Mutter und Sohn sind tatsächlich beim Pinto angekommen, ne?
Ja. Die sind im kaputten Pinto, fahren sie zu der Ranch, wo Cujo wohnt und wollen ihr Auto reparieren lassen. Mutter und Sohn.
Und ich finde tatsächlich den Moment ganz cool, wenn die Mutter da plötzlich registriert, was los ist und der Hund einfach nur draußen steht, so vorm Fenster und sie anguckt. Das fand ich war ein interessanter Moment, auch weil mir da klar wird, okay, das ist jetzt genau die Prämisse, das ist die Situation, auf die der Film die ganze Zeit hinaus wollte. Ja, das ist das, warum die Leute ins Kino gegangen sind, vermutlich. Das ist auch so die Kernkompetenz des Films. Diese Situation ausbauen und ausnutzen. Einfach, du bist als Mutter mit deinem 6-jährigen Sohn im Hochsommer in einem wahrscheinlich Auto ohne Klimaanlage. Du hast total wenig Wasser. Um dich herum ist niemand. Zu Hause erwartet dich auch keiner. Was tust du?
Also das fand ich auch, als ich das dann gecheckt habe, krass, okay, hierum geht's. Total geil. Was tust du? Das ist alles schrecklich. Du hast das ist wie so ein Kammerspiel war das dann. Also, und dann noch mit Kind. Also fand ich auch, und es passt, du hast das perfekt gewählt zum heißesten, also klar, wenn die Folge rauskommt, ist vielleicht vermutlich nicht mehr der heißeste Tag des Jahres, aber wir nehmen das gerade hier wirklich bei fast 40 Grad auf und können so richtig nachempfinden, wie diese Mutter sich in diesem Auto gefühlt haben muss.
Ja. Und was auch noch interessant ist, sie haben, also sie wollten natürlich diese Hitze übertragen und das haben sie auch gut geschafft. Also du merkst schon, das ist heiß, es ist unangenehm, es ist schwitzig. Aber während der Dreharbeiten soll es für die meiste Zeit geregnet haben. Und ich finde, das haben sie sehr gut kaschiert.
Das ist so krass, wenn ich sowas höre, dass in Filmen das Wetter einfach das Gegenteil ist von dem, was es sein soll. Also das hatten wir jetzt schon öfter hier.
Was ich ganz interessant finde, ist, dass Warner, die den Film in den USA rausgebracht haben, im Trailer-Material und im Marketing so gut wie verschwiegen haben, worum es eigentlich geht. Da wurde es halt so verkauft, dass es irgendeine komische Macht ist, irgendeine Bedrohung, die sich halt da breit macht. Aber sie haben nicht verraten, dass es ein Bernardiner ist.
Und wie haben die Leute das so aufgenommen, dass in dem Trailer nicht klar gemacht wurde, dass es eben um so einen Bernardiner geht, was fürs King ja relativ harmlos ist?
Weiß ich nicht. Das war 83. Also das.
Stimmt, da warst du Eizelle, okay.
Da war ich noch nicht dabei.
Also, keine Möglichkeit, das rauszufinden.
Also, ich habe hier den Original Kutu-Darsteller rangeschafft, ja? Das war nicht so einfach. Also wirklich.
Okay, ja.
Nee, ich kann es nicht sagen. Ich habe auch tatsächlich gar nicht recherchiert, ob der Film erfolgreich war. Mhm. Das kann ich eben kurz machen. Ihr seid live dabei.
Seid live dabei. Es ist immer spannend in jedem Podcast, wenn man merkt, dass Leute nebenher was googeln. Aber immerhin ist es hier authentisch und wird nicht so verkauft, als würden wir das alles schon immer gewusst haben. Obwohl ich mir sicher bin, dass du sehr viel einfach alles schon weißt.
Ja, also ich kann dir jetzt sagen, dass der Film weltweit knapp über 21 Millionen eingespielt hat, bei einem Budget von 5 Millionen. Das ist ein bescheidener Erfolg. Also wie gesagt, Inflation muss man gucken. Das ist natürlich jetzt ein bisschen mehr. Sie haben, glaube ich, schon Gewinn rausgekriegt, aber es war jetzt kein wirklich großer Erfolg. Und ich würde auch so weit gehen, dass Cujo auch einer der etwas vergessenen Stephen King-Verfilmungen ist.
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Wobei ich den Namen auf jeden Fall schon gehört hatte. Und ich glaube eher wegen des Films als wegen des Buches. Ja. Kannst du mir denn jetzt, also untergrabe ich jetzt deine Moderation, ich bin so neugierig, was die Unterschiede zwischen Buch und Film sind.
Es sind zwei Sachen, die, glaube ich, herausstechen. Ich habe mir das auch nur, liebe Grüße an den werten Kühne, der hat mir das vor ein paar Monaten schon mal erzählt. Eine Sache ist, du hast schon angesprochen, dass der Ted, der Sohn, Angst vor Monstern hat. Und im Buch wird das wohl wesentlich mehr gleichgestellt, dass das Monster im Schrank so vielleicht Cujo sein, also dass da irgendwie mitgearbeitet wird mit der Angst. So. Mhm. Und der vermutlich größte Unterschied ist halt der, dass der Sohn im Buch stirbt.
Wie? Also wann, wie im Auto dann am Hitzschlag oder wie?
Ja.
Oh, das heißt, es gibt ja eine Szene im Film, wo man denkt, dass der Sohn wirklich tot ist. Das heißt, die Leute, die das Buch gelesen haben, die werden an der Szene dann, als er dann plötzlich hustet und wieder wach ist, so klischeehaft, die werden ja dann richtig sich aufgeregt haben wahrscheinlich.
Tatsächlich war das damals auch ein Skandal, weil auch der Sohn tatsächlich erst 4 Jahre ist im Buch. Oh. Und er stirbt also an Dehydration, also verdurstet. Mhm. Und Stephen King wurde darauf mal angesprochen und hat halt gesagt, so, er wollte ihn nicht sterben lassen, aber es ist halt einfach passiert. Er ist ihm unter den Fingern weggestorben, der Sohn. Das heißt, das Buch hat eine wesentlich düstere Komponente. Er ist auch ein bisschen, also kann man ja schon verraten, der Film hatte diesen obligatorischen Moment, der Hund scheint tot zu sein und dann kommt er nochmal wieder und dann wird das eben...
Das war schlecht, ja.
Ne? Mhm. Ja. Und das ist zum Beispiel auch gar nicht so. Im Roman stirbt der Hund nach dieser Baseballschlag, also wird ein Baseballschläger irgendwie erstochen oder so und der Hund ist eh schwach wegen, ich meine, Tollwut ist eine Krankheit, die setzt dem Hund halt auch zu. Das kommt auch noch hinzu. Und es gibt wohl auch Passagen im Buch, die aus der Perspektive des Hunds beschrieben sind. Das fehlt im Film
witzig.
Auch komplett.
Ja, okay. Ja, das kennt man ja von King.
Mhm. Übrigens der Cujo hätte auch gepasst zu diesem einen Thema, was wir letztens hatten mit Filmen, die demnächst ein Remake erhalten. Denn es wird aktuell vom Produzent Roy Lee, der hat unter anderem auch die S-Filme gemacht, die neuen, ein Remake umgesetzt und zwar für Netflix.
Oh, krass. Also das kann nicht gut werden, schätze ich mal. Aber vielleicht machen sie es ja wirklich so, dass dann viel mehr vom Film diese Kammerspielsituation ist. Das fände ich ja ganz cool dann.
Und wenn ich gerade bei Stephen King bin, kann ich noch gerade sagen, Stephen King mag den Film sehr, sehr gerne.
Aber Stephen King, habe ich gehört, mag alle Filme. Also der hat wirklich einen schlechten Filmgeschmack, habe ich gehört.
Nicht unbedingt. Er hat auch schon mal, also die Filme, die auf seinen Büchern basieren, oder seine Geschichten mal sehen. Der hatte auch schon mal hier das ein oder andere Negative gesagt, aber Cujo mochte er ganz gerne. Aber ja, es stimmt allgemein, wenn Stephen King sagt, der Film ist gut, dann ist er meistens nicht gut. Ist
halt so. Ja, und ich muss ja auch, ich habe ja schon gesagt, ich bin nicht so der Profi mit Stephen King. Ich lese gerne, aber ich finde, Kings Art zu schreiben ist nicht ganz meins. Also der schreibt ja...
unausstehlich. So, jetzt habe ich es gesagt.
Oh, okay. Oh Gott. Alle Hörer verloren auf einen Schlag. Also ich bin ein Fan davon, wenn man Geschichten durchplant und sie dann eben auch, also ich mag das, wenn man am Ende merkt, dass man denkt, deswegen war das am Anfang so. Und durch Kings Art, der schreibt ja einfach drauf los. Und da sind die Enden, das weiß man ja über King, sind deswegen manchmal ja nicht ganz so gut, weil die Geschichte dann einfach irgendwie wie enden muss. Und das kann zu total coolen Geschichten führen, weil, und das, was du gerade erzählt hast, ich finde, das passt dazu, dieses, er wollte ihn nicht sterben lassen, aber ist er ihm unter den Händen weggestorben. Das finde ich irgendwie total cool und das gefällt mir an seiner Art zu schreiben. Dass er, die Geschichte entwickelt quasi ein Eigenleben bei ihm. Also die Figuren werden zu eigenen Figuren, denen dann einfach was passiert und er ist quasi nur noch der Übersetzer von, wie die Geschichte sich selbst erzählt. Das finde ich dann, das gefällt mir dann schon irgendwie daran.
Ja, also ich habe nichts gegen Stephen King, aber ich komme halt mit seiner Schreibweise nicht zurecht. Ich habe Carrie gelesen, Friedrich der Kuschelhirsch habe ich gelesen, ich mochte die auch sehr, aber es ist der schreibt mir zu detailliert. Wenn der irgendwie einen Baum beschreibt und jedes einzelne Äderchen auf jedem Blatt einzeln beschreibt, bin ich einfach raus.
Ja, also es ist jetzt nicht Herr der Ringe, wo du noch erfährst.
Bei Herr der Ringe musste ich mich auch durchkämpfen, durch die Bücher, ja, das weiß ich noch, ja, ja.
Ja, Herr der Ringe habe ich nicht geschafft, da habe ich tatsächlich aufgegeben. Ja.
Ja. Gut, kommen wir mal wieder zu Cujo, der es auch nicht schafft, den Ring in den Schicksalsberg zu werfen, hat er auch gar nicht vor. Es kommt noch zu einem anderen Todesfall, nämlich ein Sheriff, der vorbeikommt, aber stimmt, auch dann vom Hund ermordet wird. Ich finde das so krass, wenn der Sheriff so tot da liegt, der hat so eine komische Todespose irgendwie. Ich weiß nicht, das sah ganz seltsam aus. Der lag da so ein bisschen, als ob er ihn so wirklich drapiert hätte, finde ich.
Ja, das habe ich gerade gar nicht mehr vor Augen. Aber stimmt, was ich noch sagen wollte, du hast schon gesagt, Cujo wird ja dann von Donna, der Mutter, von diesem abgebrochenen Baseballschläger erstochen. Und das habe ich erst gar nicht gecheckt, also weil man es nicht sieht. Also du denkst dir schon, dass das jetzt gerade passiert sein muss, weil du hast gesehen, okay, da ist ein abgebrochener Baseballschläger und da ist ein Hund, der sich von einer Sekunde auf die andere nicht mehr bewegt. Was soll schon passiert sein? Aber man sieht es überhaupt nicht. Und was mich daran stört, ist, dass eben dieses, dass er wieder aufersteht. Also es ist sowieso schon ein Klischee, der Böse steht nochmal auf. Aber hier fand ich es dann irgendwie doof, weil ich habe vorher schon nicht ganz gesehen, was passiert. Und dann zeigt mir das doch, ich weiß, es ist schwierig mit tierischen Schauspielern, aber da war ich so ein bisschen verwirrt. Ja.
Was ich halt, also ich bin ja kein hier, der sich dann über sowas aufregt, aber also wenn wir es mal, also wir springen jetzt mal ein bisschen wirklich zum Ende. Also sie ersticht den, sie kann an die Waffe greifen, die da irgendwo rumliegt, ich glaube zum Sheriff ist die, und er schießt den Hund. So, und dann siehst du sie halt ganz kurz überlegen, ob sie nochmal schießen soll, aber nee, sie nimmt die Waffe und schlägt mit der Waffe so das Rückheckfenster, glaube ich, vom Wagen ein, damit Luft reinkommt, was ja auch Sinn macht. Ich muss mal aber auch sagen, ein Kind, die Sekunde, um nochmal abzudrücken, hätte sie nehmen können. Dann wäre es nämlich vorbei gewesen. Stattdessen war mir da schon klar, okay, er wird nochmal zurückkommen. Und er kommt nochmal zurück. Es ist so ein typischer Jumpscare, der hat bei mir auch nicht funktioniert. Mhm. So Business as usual. Ich finde es jetzt nicht schlimm, aber ja, so richtig, weiß ich, das Ende ist halt schon ganz okay, aber es war jetzt kein Ende, wo ich jetzt sagen würde, das geht in die Annalen der Geschichte ein.
Ja, also ich fand schon krass, du hast es jetzt so lapidar abgehandelt. Ja. Also wir merken, da ist ein Elternteil, was gerade denkt, also die sind seit keine Ahnung, 3 Tagen, sind die bei Bullenhitze, versucht sie immer wieder aus dem Auto rauszukommen und ihr Kind ist panisch, das Auto bewegt sich nicht, aber immer kommt dieser Hund, der liegt am Auto, der ist sofort da, wenn sie versucht rauszukommen, keine Chance. Und plötzlich realisiert sie, dass ihr Kind am Sterben ist. Sie hat keine Wahl mehr, als da rauszugehen. Und dann sieht sie auch, der Polizist ist auch zeitgleich da, von dem sie aber sieht, dass der gerade umgebracht wird. Und dann, sie muss sich ja dem Hund ausliefern, auch auf die Gefahr hin, dass sie stirbt und ihr Kind dann am Anfang noch, dass das Kind das mitkriegt oder dann allein im Auto stirbt. Also die Situation, die ist so perfide. Und dann muss sie sich mit dem Hund auseinandersetzen, bringt den dann zum Glück auch um dann zum Auto zurückzukehren, in dem ihr gerade sterbendes, oder sie denkt ja, der ist schon tot, keine Ahnung, am Sterben liegendes Kind liegt, um dann die Türen nicht mehr aufzukriegen von außen. Hm. Also an der einen Tür ist der Henkel ab, die andere geht einfach nicht mehr auf, der Kofferraum geht nicht auf und dann sie traut sich nicht aufs Auto zu schießen, in Angst, dass sie ihr Kind vielleicht schießen würde. Und die Situation dachte ich, oh Gott, wie schrecklich. Also klar, es wird relativ schnell gelöst, weil sie mit der Knarre auf die Scheibe einschlägt, aber das war kurz, fand ich, dass ich mir vorgestellt habe, dass sie jetzt nicht mehr in dieses Auto kommt und guckt, wie ihr Kind da stirbt. Das fand ich auch ganz schrecklich. Du hast das gerade so, ja, dann schlägt sie halt dann die Scheibe ein und holt ihr Kind raus, fertig.
Ich habe halt keinen Nachwuchs. Da, also, ja, du, so, ja, ich verstehe das schon. Wie gesagt, irgendwie, ich finde das Ende, das davor fand ich irgendwie intensiver. Irgendwie hatte ich das Gefühl, okay, wir haben jetzt den Schlusspunkt erreicht. Und ich habe auch nicht damit gerechnet, dass der Junge stirbt. Ich wusste also auch bei der Erstsichtung nicht, ich wusste das halt auch damals gar nicht, wie sich das Buch unterscheidet. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, ich hätte mir, glaube ich, einfach nochmal eine intensivere Konfrontation nochmal gewünscht, wirklich nur Mutter gegen das Vieh. Irgendwie nochmal, wo die Mutter wirklich jetzt, also ich weiß nicht, irgendwie noch so einen richtigen Spannungsmoment. Ich finde halt eben, dass der, sobald sie halt ihn absticht und der liegt da, ist die Spannung für mich halt raus. Ich meine, jeder, der schon einen Horrorfilm gesehen hat, weiß, der kommt nochmal wieder, passiert auch. Aber ich denke mir so irgendwie, der Punch fehlt mir da noch zum Schluss. Ich will damit gar nicht sagen, dass ich jetzt möchte, dass der Junge stirbt. Ne? Ich finde das schon okay, weil die Szene, wie er diesen Anfall hat, sage ich mal, die war schon echt intensiv und auch hart genug für mich. Aber irgendwie, ich weiß nicht, mir fehlt noch mal so dieses letzte, so bam, diesen Moment, den halt eben auch Brody in der Weiße Hai hat. Weißt du, wenn er da untergeht mit dem Schiff und er noch mal anvisiert und dann kommst du diese finalen Konfrontation, das hätte ich mir in der Hinsicht auch bei Kutu irgendwie gewünscht.
Ja, das stimmt. Da hast du, es soll ja dieses sein, dass er noch mal aufsteht und kommt, aber das ist ja total schnell abgehandelt und dann taucht ja auch tatsächlich der Mann dann noch auf, der eben diesen Albtraum hatte. Er ist zwar in einer anderen Stadt, aber geht dann ja zurück, um seine Frau und den Sohn dann zu retten, was er gar nicht muss, weil in dem Moment ist Kutschu schon besiegt und der Sohn hat zum Glück überlebt. Und dann treffen die sich auf der Veranda, Freeze Frame, sofort der Abspann. Also es ist, da war ich so, Moment, ich dachte, also der Film hört so abrupt auf, also er hat nicht nur dann diesen Final Countdown, nicht, wie du gerade dir gewünscht hast, sondern der hört mit so einem Klischee, Bild bleibt stillstehen, aber an so einer Situation, da hätte ich so noch ganz kurz, lass doch die Familie mal ganz kurz zusammenkommen noch und hört einfach auf und sofort kommen die Credits. Okay.
Aber ganz ehrlich, wie muss man sich da als Mutter fühlen? Du hast gerade eben so alles geschafft und dann kommt dein Olla nach zu dir und sagt so, keine Angst, Baby, ich bin jetzt da. Ja, danke schön.
Ja, also das war schon auch, dass man gesehen hat, okay, die fällt gleich hin, gleich fällt ihr das Kind runter und dass er ihr das abnimmt, das ist schon eine, also der weiß ja gar nicht, was gerade abging. Und du siehst, stell mal vor, du kommst zurück und siehst deine Frau und dein Kind quasi tot, verblutet, verschwitzt, sandig und dann brechen die da so zusammen und dann hört der Film einfach auf. Das ist schon ein bisschen, so eine Minute mehr, eine halbe Minute mehr hätte man dem schon noch geben können.
Ich glaube auch, dass mir der Film besser gefallen hätte, wenn er dieses Szenario früher reingebracht hätte und mehr ausgespielt hätte. Wenn vielleicht noch so, also fast schon ein bisschen so eine Art Survival-Film gemacht hätte, dass die Mutter irgendwie rausfindet, hey, wenn ich das so mache, dann schaffe ich es irgendwie, dass das Auto angeht und dann klappt das aber auch nicht so richtig. Dann das, ich habe hier noch irgendwie Wasser oder dass sie in der Nähe von Wasser sind, dass sie irgendwie versucht, zumindest an das Wasser ranzukommen, weil sie auf der Flucht ins Auto irgendwie noch eine Flasche Wasser hat fallen lassen.
Ja, das kommt bestimmt dann in der Netflix. Also ich muss gerade denken an den Film Trunk, hieß der, glaube ich. Mhm, wo eine Frau im Kofferraum eingesperrt wird und dann ist der Film aus ihrer Sicht, wie sie versucht, dann in diesem engen Raum im Kofferraum da so ein bisschen rauszukommen.
Den habe ich sogar im Kino gesehen, dann mit Anwesenheit des Regisseurs. Das war ganz interessant.
Der Film war nicht richtig geil, auch komische Schauspieler, glaube ich, aber der war auch interessant zumindest, ne?
Ja. Ich mag es allgemein, solche so in Anführungszeichen einfache Prämissen, die einfach so relativ schnell umschrieben sind, aber mit denen du halt viel machen kannst. Wie zum Beispiel, du bist gefangen in einem Auto bei Hochsommer und das ist ein tollwütiger Hund und du kannst dich raus.
Ja, die Idee ist total cool. Und ich glaube, das ist das große, wenn du über Kutschu sprichst, ist das große, okay, die erste Hälfte ist boring und dann geht's eigentlich richtig, also ist langweilig und dann geht's eigentlich richtig los. Und dass man sich so wünscht, mehr von der zweiten Hälfte. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie das Buch ankam, dass du da einfach vielleicht so ein bisschen mehr mit, dass du ein bisschen mehr mit den Figuren mitfieberst, weil du eben durch dieses ganze Fleisch drumherum so ein bisschen mehr Hintergrundinfo bekommen hast. Aber ich weiß von Wolf zumindest, der hat das Buch natürlich gelesen, der ist ja Stephen King-Fan, der meinte auch, schon beim Lesen hat ihn dieses Ganze mit dem Müsli, das war schon auch, hat sich unnötig angefühlt, so ein bisschen.
Ja, ich glaube, mir hätte Cujo der Film besser gefallen, wenn du halt so 10, 20 Minuten hättest am Anfang und dann halt wirklich zum Pinto kommst und das halt wirklich für eine Stunde oder 70 Minuten ausgespielt hättest.
Ja, aber gut, der Film ist halt nun nicht mal so. Wie fandst du den Film denn jetzt? Du hast gemeint, du wirst deine Bewertung ändern müssen. Wie fandst du den jetzt und wirst du ihn besser oder schlechter bewerten jetzt?
Also ich hatte ihn bei Letterboxd jetzt bei 3,5. Ich bin noch unsicher. Ich schwanke zwischen 2,5 und 3. Weil er hat halt wirklich gute bis tolle Momente, aber er hat halt auch wirklich viel Ballast, das er mitschleppt. Sodass ich so nach der Sichtung dachte, jo, habe ich ihn auch mal wieder gesehen, war ganz nett. Aber das Mediabook, was ich mir jetzt geholt habe, das wird so schnell nicht wieder aus dem Schrank im Player landen.
Okay.
Und bei dir?
Und Moment, was war dann der große Unterschied von der Sichtung damals zu heute?
Keine Ahnung, das ist Jahre her. Fragst mich heute Fragen. Kind, es ist heiß, ich bin 42. Ich kann nur ja alles wissen. Also ernsthaft. Nee, ich weiß es nicht mehr. Also ich fand den früher einfach ein bisschen besser. Meinungen verändern sich. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, was ich damals besser fand oder so. Das ist einfach zu lange her. Ich gucke so viele Filme, glaube ich, auch einfach.
Das stimmt. Also ich finde es echt faszinierend, weil ich wirklich die Prämisse, um die es geht, und wie die dargestellt wird, die fand ich so stark, weil ich mich da so reinversetzt habe, dass aber die erste Hälfte so lasch fand, dass ich gar nicht richtig weiß, wie ich den bewerten soll. Wahrscheinlich ist es dann, also wenn ich einen Film mittel bewerte, dann kriegt er bei mir immer 3 Sterne, obwohl eigentlich 2,5 die Hälfte von 5 ist. Aber 3 Sterne ist so, ja, weiß ich jetzt auch nicht so ganz. Ist okay.
Bei mir ist halt 3 von 5 ist halt so ganz gut, den kann man sich angucken. Der tut nicht weh, der ist okay.
Ja, genau, ist okay, genau.
Ich meine, 3 von 5 ist ja auch überdurchschnittlich. Ne?
Ja, eigentlich schon, ne? Aber ich finde, 2,5 fühlt sich immer so hart an. Das ist so wenig. Ja.
Sag mal, naja, okay. Wie stehst du allgemein eigentlich zu Hunden?
Ich bin eher der Katzentyp, aber ich habe auch nichts gegen Hunde. Ich hatte schon diverse Hunde in meinem Leben, hab ich mitbekommen. Ich gehe auch gern Gassi mit denen, ich streichel die gerne. Ja, und du?
Ja, ich habe auch nichts gegen Hunde. Ich bin, was Haustiere angeht, sehr, sehr konservativ. Ich kenne Hunde und Katzen. Alles andere soll bitte im Wald bleiben. Das ist mir egal.
Auch die Fische im Aquarium sollen bitte im Wald bleiben?
Ja, genau. Es ist, ja, da. Du weißt, wie ich das meine. Ja. Mann. Du bist heute so doof. Ja.
Oh.
Ey, ich werde nie wieder Stargäste ranschaffen, ja, wenn du dich so benimmst. Nee, ich finde das interessant. Also, was ich halt total spannend finde, ich kenne Leute, die unter Hundeangst leiden. Das glaube ich heißt Kynophobie oder so ähnlich. Und die tun mir halt wirklich leid, weil überleg mal, du bist heute unterwegs oder gehst zum Einkaufen, wie vielen Hunden du begegnest, auch wenn die nur angeleint sind. Und stell dir mal vor, du hast wirklich für jeden von diesen Hunden Angst, aus welchem Grund auch immer. Ja. Und ich finde, man kann damit schon in Anführungszeichen gut arbeiten für einen Horrorfilm. Ne? Überleg einfach mal folgende Situation, du bist gerade alleine, oder noch besser, du bist im Urlaub in einem Ferienhaus und plötzlich kommt ein streunender Hund und macht dir das Leben zur Hölle. Das wäre auch schon eine nette Prämisse für einen Horrorfilm. Also ich finde, das Interessante bei Hunden ist, A, je nachdem wie groß sie natürlich sind, ist, also jetzt kein Chihuahua, aber mal angenommen, so ein Schäferhund, der kann dir schon echt zusetzen, wenn nicht die sogar töten, ja. Und gleichzeitig haben diese Hunde aber auch was Vertrautes, weil wir alle kennen Hunde, wir alle sind von denen umgeben. Wir haben, glaube ich, die meisten von uns nicht dieses Gefühl, dass Hunde gefährlich sind. Das finde ich Hunde echt als in Anführungszeichen Kreaturen für Horrorfilme gar nicht so übel.
Ja, es wird ja auch angedeutet, dass die Mutter richtig Schiss vor Hunden hat. Das wird nicht so richtig ausgespielt im Film, aber zumindest angedeutet, ja.
Also, ich werde nie vergessen, als ich mit einem Bekannten wirklich durch die Stadt gegangen bin und wir mussten die Straßenseite wechseln weil da jemand gekommen ist, der hatte so einen Golden Retriever an der Leine. Das ging einfach nicht. Der musste die Straßenseite wechseln. Und das tat mir für ihn halt auch echt unglaublich leid, weil, wie gesagt, ich bin heute bestimmt 20 Hunden begegnet in Köln. Ne?
Ja, das stimmt schon. Aber da gibt es ja ganz viele Sachen, die wir uns gar nicht vorstellen können, dass wir eigentlich zu schätzen wissen sollten, dass wir sowas nicht haben. Also diese ganzen Phobien, die man haben kann. Oder ja, gerade heute bei so heißem Wetter. Ich meine, dir geht's auch nicht gut, aber Schwangere, ältere Leute, Leute mit Immunkrankheiten, all die bei so einem Wetter, und es wird ja immer heißer tendenziell, die nicht raus können und dann in einem Haus ohne Klimaanlage leben, weil das in Deutschland eben noch nicht so bekannt ist. Aber okay, bevor ich hier so einen riesen Fass aufmache. Ja, ja. Du hast recht. Hunde sind gut für Horrorfilme.
Ja, weißt du, was aber jetzt erkaltet ist?
Dieser Podcast, diese Folge.
Genau. Chemie. Zum erkaltet. Ende kommen, ja, ja. Willst du wissen, was das Thema nächstes Mal ist?
Ja, bitte. Was ist es?
Pass auf, ich habe jetzt schon mehrfach gehört, dass sich Leute ein bisschen beschwert haben, weil wir ja, also es wird ja auch im Intro so gesagt, dass wir uns ja wirklich Kultfilme angucken. Ja, Klassiker. Mhm. Wir haben jetzt nicht, also man kann argumentieren, dass Cujo eine Art Klassiker ist, ne? Aber ich möchte ja die ganze Bandbreite des Horrors dir zeigen. Mhm. Aber beim nächsten Mal, mein Lieber, gehen wir voll in die Klassiker-Richtung. Aber so richtig in die Klassiker-Richtung. Du kannst dich vielleicht noch erinnern, wir hatten mal so eine interne Liste, wo du einfach mal Horrorfilme, wo ich die Horrorfilme aufgeschrieben habe und du hast geschrieben, ob du die kennst oder nicht kennst. Mhm. Und ich habe drei rausgesucht, eine Überraschung. Sie alle drei kommen aus den 80er Jahren. Wir bleiben in den 80ern. Und Leute, wenn ihr jetzt irgendwie sagt, so ja, aber warum ist da nichts, zum Beispiel, warum ist da jetzt nicht Nightmare on Elm Street, den hat die Schloggy schon gesehen. Ja? Ja. Sie guckt nämlich dann doch mehr Horrorfilme, als sie zugibt.
Ja, aber das ist auch, ich werde ja rein.
Ja, also, jetzt sind die anderen schuld. Ja.
Die anderen sind immer schuld, die anderen, ja. Und die Hunde.
Ja.
Okay. Die radioaktiven Hunde da draußen. Was?
Also, das Thema lautet beim nächsten Mal, für August, 13. August kommt die Folge raus. Das Thema heißt Horrorklassiker aus den 80ern. Ich möchte anmerken, der dritte Film, da habe ich mit einem Kollegen auch so ein bisschen diskutiert. Ist das ein Horrorfilm? Ich finde ja, nicht nur, aber er ist jetzt auf jeden Fall drin. Egal, der erste Film aus dem Jahre 1981 ist Der erste Tanz der Teufel, also der erste Evil Dead.
Oh, okay. Ja.
Der zweite Film, der dann ein Jahr später in die Kinos kam, 1982 nämlich, ist Poltergeist. Mhm. Und der dritte aus dem Jahre 1987 ist Predator mit Arnold Schwarzenegger.
Also,
Tanz der Teufel, Poltergeist oder Predator. Das sind die drei Filme, die es zur Auswahl gibt. Ich bin echt gespannt. Ich habe keine Tendenz. Es sind einfach so große Klassiker. Mhm. Ich hab einen Favoriten, über den ich gerne mit dir reden würde, aber es war, glaube ich, noch nie so offen wie in dieser nächsten Folge.
Boah, krass. Ja, ich habe auch einen Favoriten, sage ich jetzt aber nicht. Aber ich wäre auf alle drei ultra gespannt. Habe ich alle drei noch nicht gesehen? Klar, über Predator, da weiß ich am meisten, weil der einfach überall immer mal wieder auftaucht. Aber gesehen habe ich noch keinen.
Hier wird's Horror Weekend Podcast, ja.
Get to the Chopper.
Get to
ob
the
das aus dem Film ist, weiß ich nicht. Ja.
Ja. Was man, glaube ich, noch sagen kann, wie kann man abstimmen? Ganz einfach, geht bei Discord, beim Telestammtisch in den Community-Server rein, einfach den Shownotes folgen und da wird dann in der Kategorie Ankündigung, sobald die neue Folge, also diese Folge erscheint, wird dann eine Umfrage geschaltet, die geht eine Woche lang und da könnt ihr dann abstimmen, welcher der Film es werden soll. Mhm. Alternativ könnt ihr auch zu Schloggys Social-Media-Accounts gehen. Schloggy, was muss man da tun?
Also immer 10 Tage nach der Ausstrahlung, also am 23. mache ich die Umfrage bei mir in den Stories auf Instagram und die ist dann 24 Stunden lang. Und wir rechnen dann, also ich sehe immer, wie viele Leute abstimmen und für was abstimmen und auch wie auf Discord sieht man das auch. Und wir rechnen die Zahlen dann zusammen, also es sind absolute Zahlen, von denen wir dann gucken, welcher Film dann gewonnen hat tatsächlich.
Und ich bin echt wirklich gespannt. Also ich war dieses Mal auch wirklich gespannt, weil ich dachte, Ruine, unsere Horrorfans wissen, dass er echt ziemlich brutal ist und wollen nicht halt Leiden hören. Aber nein, sie haben sich für Cujo entschieden. Das freut mich. Kurze Frage, wir haben jetzt hier keine Einspieler gemacht. Also von deiner Sichtung, da ist auch nichts Großes passiert, nehme ich an, oder?
Nee, da sind höchstens so empörte Ausrufe dabei. Aber keine Erschreck. Ich habe mich nicht erschreckt.
Ich sag mal so, das, je nachdem, welcher Film beim nächsten Mal gewinnt, könnte sich das ändern. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also nochmal, Tanz der Teufel, Poltergeist, Predator.
Cool. Ja, okay, ich freue mich. Da bin ich ja immer, ach, bei sowas, wenn es wirklich die Klassiker sind, ich weiß gar nicht, was ich am liebsten gucken will. Und ich bin auch dann immer so versucht, die anderen Sachen dann auch zu gucken. Aber nein, natürlich nicht.
Ja. Ach ja, und als ganz neuer Service wollen wir es auch immer dazu schreiben, wenn ihr die Abstimmung macht, wo ihr die Filme streamen könnt, damit ihr euch vorbereiten könnt. Service des Hauses.
Sehr cool. Genau.
Ist es immer noch heiß in Deutschland? Es ist zwar ein bisschen dunkler draußen, trotz allem habe ich das Gefühl, ich bin mittlerweile nur noch flüssig vorhanden. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint dann am 13. August um 13.13 Uhr. Überall, wo es Podcasts gibt, kommentiert das gerne. Wir freuen uns sehr auf Feedback. Wir bekommen wirklich viel Zuspruch. Das freut uns, also mich freut das total gerne und sehr. Mich freut das sehr gerne, würde ich sagen. Jogger ist es egal, weil die hat kein Herz.
Genau, ich habe kein Herz. Ich hasse eigentlich alles.
Ja, Jogger hasst alle, außer Marmorkuchen. Ich sage tschüss.
Nee, den hasse ich auch. Entschuldigung.
Bienenstich.
Besser.
Okay, ich hatte letztens in Köln eine sehr leckere Zitronentart.
War die so wie Marmorkuchen oder war das mit Creme?
Mit Creme.
Dann bin ich dafür, aber okay. Kuchen, lieber Torten als Kuchen.
Ja, okay, dann okay, haben gut. Wir wieder eine Gemeinsamkeit, gut.
Wunderbar, okay, dann können wir die nächste Folge doch noch zusammen machen.
Egal, ich sag tschüss, Stocker, letzte Wort mit dir.
Das letzte Wort ist, nächstes Mal brauche ich unbedingt Torte, aber nur, wenn es 10 Grad kälter ist als heute. Mal gucken. So, die Predator-Torte wird dann mitgebracht. Oder welcher Film es auch immer wird. Wir sind gespannt. Ah, und jetzt wieder hier. Tschüss. Bye.
Schocker mit Schlogger ist eine Produktion des Tele-Stammtischs von und mit Johanna Schlogger Baumann und Sebastian Stugos. Mehr von Schlogger als Illustratorin und Autorin findet ihr auf www.schlogger.de sowie auf Social Media unter ihrem Benutzernamen The Schlogger bei Instagram, Facebook und Twitter. Ihre Bücher gibt es auf schloggershop.de. Mehr von Stu findet ihr auf Letterboxd unter seinem Profilnamen Stu for You. Den Tele-Stammtisch gibt es überall, wo es Likes gibt, sowie unter www.tele-stammtisch.de. Schocker mit Schlogger basiert auf dem Podcast Movie Virgins von moviebreak.de und Christian Kühnemann. Neue Folgen von Schocker mit Schlogger erscheinen immer am 13. jedes Monats. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Möge Gott eurer armen Seele gnädig sein. Ich hole mir jetzt ein Eis.